It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Okay, servus, liebe Leute, moin, moin und...
Hubschrauber-Einsatz.
Howie.
Also ich muss dazu sagen, wir haben diesen Gag eben wirklich lustig gebracht. Howie. Dann habe ich gemerkt, dass meine Aufnahme kaputt gegangen ist. Und okay, Georg, ja ich erkläre den Gag mal eben, ne? Dann wird es noch witziger. Und er hat sehr gut funktioniert, der Gag. Und ich habe wirklich gedacht, der Georg kann mich nicht verstehen. Und dann habe ich aber nach so vier, fünf Minuten gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und wir müssen nochmal von vorne anfangen. Und das ist ja Worst Case. Schlimmer ist nur, wenn du nach anderthalb Stunden merkst, da wurde was nicht aufgenommen. Aber jetzt sind wir da. Ich sehe auch hier, dass was aufnimmt. Ich hoffe, bei dir auch. Richtiges Mikro eingestellt. Herzlich willkommen nochmal.
Jawohl.
Liebste Grüße, saubäre Grüße nach Regensburg zu Georg. Georg, was geht ab, ey?
Moin in Nordnöwe.
Ja, geht. Das war jetzt ein Mordsjokus, oder? Wenn man den... Ja. Ah ja, wir sind eigentlich die lila Launebären sogar hier.
Ja, das stimmt.
Dann bist du Matti, okay?
Ja. Wer kennt ihr noch, Leute? Wer kennt ihr noch?
Umfrage. An die ganzen alten Bären hier, die Graubären.
Georg und ich sind ja ungefähr gleich alt. Wir sind mit lila Launebären noch aufgewachsen und ich weiß nicht, wie die ganze Konkurrenz noch hieß. Das war wirklich, im Kinderprogramm war das damals angesagt, so der Samstag gehörte ja, im Kinderprogramm.
Unbedingt.
Und da kam auf jedem jeder Sender hatte mindestens ein so ein Maskottchen. Ne, so ein lebensgroß, also nee, was heißt menschengroßes Tier meistens oder irgend so ein komisches Wesen, wie der Bär. Und man sah die Beine nie.
Ich hoffe, dass man nur die Beine nicht sah.
Vielleicht hat er einfach untenrum, der hat vielleicht einfach gedacht, so keine Hose, kein Problem.
Das war der Saubär.
Und ich weiß noch, die anderen Kanäle hatten auch, ich komme auf die Namen alle nicht mehr, es gab den Lila Launebär, es gab Bim Bambino.
Bim Bambino, das war auf Tele 5, der Lila Launebär mit Matti war auf RTL Plus, dann gab es auf ZDF Spaß am Dienstag mit Zini und das war dieser gelbe durchs Bild wabernde Punkt, das war so ein Wurm und es wurde moderiert von...
Ah, das kenne ich noch.
Ron Williams oder sowas?
Ja, Ron Williams war das, in dunkler Hautfarbe.
Ein dunkler, kräftiger Kerl, ich glaube, der hat auch... geschauspielert auch.
Der hat auch mal in einem Otto-Film mitgespielt, in so einer ganz rassistischen Szene.
Schwarze Hände, schwarze Hände. Oh Gott, das darf man heute gar nicht mehr. Ja.
Nee, aber er konnte damals auch gut drüber lachen, darf man sagen. Ja, na gut. Ey, ich muss dazu mal politisch korrekt sagen, ja. Das waren noch andere Zeiten. Das kann man ja immer sagen, ne? Das waren noch andere Zeiten. Ja, dann gab es noch Vampy, fällt mir gerade ein. Vampy war so ein Vampir. Oh, jetzt oute ich mich, dass ich sehr lange Kinder-TV geguckt habe.
Aber hieß das nicht der kleine Vampir? Das war ein richtiger Film oder war das auch so eine Figur? Nee,
das gab's auch noch. Das gab's auch noch. Anton und der kleine Vampir gab's auch noch. Digga, das ist ja witzig, ey. Wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen, nur Richtung, darüber, ja, weil wir die gleichen, wahrscheinlich die gleichen Influencing-Serien und Stars hatten damals. Es gab, Mann, hatte denn Sat.1 auch eine?
Sesamstraße, aber da war nicht nur der Samson bei, da gab es Tiffy, da gab's Herr von Bödefeld. Ja. Das wurde moderiert von Lieselotte Pulver.
Von Lilo?
Ja, die hat schon geschauspielert, da haben unsere Omas schon noch
Fernsehen geguckt. Stimmt, und von Horst.
Und? Genau, und Horst.
Es gab verschiedene.
Ja, stimmt, es gab verschiedene.
Ich weiß nicht wo. Sag mal, gibt's das noch? Gibt's Sesamstraße noch? Keine Ahnung.
Ich glaube ja. Ich bin tatsächlich letztens in Österreich durch ein Dorf gefahren und da bog rechts die Sesamstraße ab.
Ja, das ist süß. Das ist, ja, ich meine, dass das, jetzt bringe ich wahrscheinlich wieder was durcheinander. Ich meine, dass hier im Heidepark, in dem Freizeitpark, dass es da auch, dass das so ein Themenbereich ist, Sesamstraße. Bin ich mir nicht ganz sicher.
Cool. Gibt's von Lego auch.
Okay.
Oder hier, hallo.
Ja, oder Spencer. Ist das Hallo Spencer? Ich glaube, nee, das wird da sogar, wurde da produziert sogar, ne? Eine Zeit lang im Heidepark, da war die Studio, das konnte man besichtigen. Aber ich bringe bestimmt wieder alles durcheinander, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey.
Boah, das müssen wir mal so machen. Mal nicht Motorradfahrer, sondern einfach so Retro-Klimpeln.
Einfach Retro-Klimpeln.
Und dann gucken wir mal, wie viel Gummibären wir bei uns in der Bande haben.
da laden wir Valley on Tour noch ein, der ist nämlich genauso drauf. Der liebt das auch über so ein Zeug. Und der sagt auch immer, ey, lass uns darüber reden, lass uns das abfeiern, aber lass uns das nicht nochmal gucken. Das macht dir alles kaputt.
Wobei, wenn man jetzt sich nochmal die Alf- oder auch Pumuckl-Folgen alle anguckt, da finde ich, haben die Gags teilweise eine Schärfe, was wirklich Erwachsenenwitze sind, die man als Kind überhaupt nicht verstehen
Ja, finde ich auch manchmal sogar so unter der Gürtellinie, ne? Und da habe ich mir so gedacht, das haben die gemacht, damit die Erwachsenen, die da mitgucken, auch was zu lachen haben. Aber ich glaube inzwischen, dass sich die Writer da, die Autoren, einfach einen Spaß gemacht haben. Ich glaube, das war es einfach. Die haben einfach so, hihihi, so was
ist. Ja, da gibt es doch auch bei vielen Kinderfilmen gab es doch, dass die irgendwelche Sachen eingebaut haben. Zum Beispiel, ich glaube, bei Bernhard und Bianca war das, als die sich da mit dem Albatros vom Hochhausdach stürzen. Und die rauschen an dieser Häuserfront vorbei, hat irgendeiner von diesen Zeichnern, wenn man das dann ganz langsam laufen lässt, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wo die Fenster durchrauschen, hat der hinten auf einem Fernseher irgendwie ein Porno abspielen lassen oder so. Und das sieht man dann nur, wenn man das halt wirklich in Zeitlupe abspielt oder so. Da gibt's, glaube ich, nur mehrere Sachen, wo sich irgendwelche Zeichner und Produzenten so Gags erlaubt haben. Also es ist nicht immer nur aus Versehen, dass bei einem Wildwestfilm oben Kondensstreifen.
Ich werde solche Gags
Ach nee, Chemtrails sind's ja, Entschuldigung.
Es sind Chemtrails, ja. Es ist von denen da oben, wenn du verstehst.
Ob die damals schon ihre Cowboyhüten Alufolie drin hatten, so Inlays?
Ich war neulich in so einer Westernstadt übrigens, das war ganz witzig. Und zwar im Harz, da gibt es Pullman City heißt das.
Das gibt's im Bayerischen Wald auch. Ob nicht,
ja, das ist eine Kette. Ist. Das ist eine Kette, ja, genau.
Bei
das
Augsburg, glaube ich, auch, oder?
Genau, und das war nämlich die, so Richtung Passau da irgendwie, ne? So in deiner Ecke da.
Ja.
Und das war auch der erste Park, so. Und inzwischen gibt's den auch im Harz, ich weiß nicht, wie viel noch davon. Und also da steht halt auch ganz viel über den ersten Park aus Bayern und so. Das haben echt so ein paar Reitkumpels, haben das zusammen eröffnet. So.
Ein paar Reitkumpels,
Ein paar Reitkumpels, da sind wir wieder.
Wir haben schon andere Dinge eröffnet zusammen.
So, jetzt darf ich endlich mal diesen nicht kindergeeignet Button bei der Folge hier anklicken. Das ist so schön. Das hab ich noch nie gemacht.
Ja, also wir machen eine Retro-Kinderfolge und wir machen mal eine FSK 18-Folge, oder? Die muss man dann kaufen.
Das kann auf jeden Fall nur schief gehen, ey.
Oh, Füße hoch, Niveau kommt.
So.
Reißen wir dich aber mal wieder zusammen hier, komm.
Ja, jetzt reizen wir uns mal zusammen. Jetzt
reizen
wir. Du warst ja auch länger nicht hier zu hören und das hat auch einen guten Grund. Du warst relativ viel unterwegs, ne?
Ja.
Schon.
Ein bisschen was. Mich wollte ja auch keiner mehr.
Ich war stimmt
nicht. Ich glaube, da gab es durchaus schöner zuzuhörende Kandidatinnen und Kandidaten, die du in letzter Zeit auch dabei hattest.
Ja. Und sag mal,
ich hätte jetzt ein Nein erwartet.
So, ich hatte gerade einen Störer leider, Georg. Ich konnte leider nicht verstehen, was du gesagt hast. Tut mir leid. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau.
Ich war länger nicht da.
Du warst länger nicht da, du warst viel unterwegs. Ne? Erzähl mal, wo warst denn du unter anderem? Wie hast du die Zeit genutzt?
Wo waren wir denn? Es waren so diverse kleinere Events mit dem Motorrad. Ich war allerdings dienstlich auch recht viel eingebunden. Ich war auf der Bosnia-Rallye, aber da war ich knapp über 2 Wochen, denn ich habe die Seeker Raid vom gleichen Veranstalter noch hinten dran gehangen.
Ja.
Auch sehr schön für alle, die nicht so ganz hart Offroad versiert sind, muss man sagen, und das mehr so als Enduro-Wandern sehen wollen. Bisher allerdings noch für Bikes erstmal nur Vorbaujahr 2000, aber auch landschaftlich genauso toll.
Wieso macht man das, Vorbaujahr 2000?
Das weiß ich nicht, warum der das. Die heißt Seeker Raid 2000.
Aha.
Okay. Ich weiß nicht, wo die Idee an sich herkam. Aber dann, war großartig.
Dann hauen wir ein paar Facts raus. So, auch wenn wir jetzt gar nicht bei Event Horizon sind hier, aber das interessiert mich ja jetzt mal.
Also Bosnia Rally hatten wir ja schon mal ein bisschen was drüber erzählt, ne?
Ja.
Und da sind die Teilnehmerzahlen stetig gestiegen. Dieses Jahr waren wir bei einem Rekord von 260.
Das ist krass, Alter.
Und
ich weiß noch, dass du erzählt hast, als wir das erste Mal drüber geredet haben, da hast du noch erzählt, du warst damals einer der ersten noch, die mit dem Big Bike da mitgefahren sind.
Ja, genau. Also ich war bei der zweiten Bosnia Rally dabei, der erste mit dem Big Bike, der andere, der noch mit dem Big Bike 2017 dabei war, das war eine Tenere, also war ein Little Big Bike.
Okay,
oder Little Big Bike. Schlankeres. Ja. Genau. Ja, und danach ging das dann so auch so mit dem Big Bike los, aber es ist auch, der Event ist einfach gewachsen. Und das wurden jedes Jahr mehr, ja. Und jetzt bei der sechsten Ausgabe waren wir jetzt 260. Das reicht aber auch. Das hat, glaube ich, dem Veranstalter auch gereicht von der Menge her. Irgendwo musst du halt gucken, dass man es noch gehandelt kriegt, ne? Sind jetzt 5 Fahrtage statt 4. Was man schon gemerkt hat, es war auf einmal ein verhältnismäßig hoher Anteil an Groß- und Reise-Enduro-Fahrern dabei, die, glaube ich, schon teilweise am ersten Tag genug hatten oder das ganz anders eingeschätzt hatten. Also mittlerweile gibt's ja genug Videos auch bei YouTube und Infos. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich hoffe auch, dass sie nicht enttäuscht oder irgendwas waren, aber es ist schon anspruchsvolles Enduro-Fahren, gerade auch für große Maschinen.
Also ich glaube,
muss man den Hobel schon beherrschen im Gelände.
Also wir haben ja schon auf irgendeine Weise Werbung gemacht, obwohl natürlich die Bosnier das gar nicht nötig hat, Werbung zu bekommen. Die sind ja komplett überbucht immer. Aber ich glaube, das ist so ein kleiner Trend geworden auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel viele, die beim Transitalia-Marathon mitgefahren sind, dass die gedacht haben, ja, und jetzt zu Bosnien und so. Ne? Dabei trennen, soweit ich das, also ich bin ja da nicht gefahren, aber soweit ich das von den Leuten mitbekommen habe, sind da schon kleine Welten zwischen. So vom Anspruch auch, ne?
Also letztes Jahr hat mir einer gesagt, was beim Transitalia die schwere Strecke ist, ist bei der Bosnia die leichte. Ich bin ehrlich gesagt noch nie auf dem Tim, auf dem Transitalia gewesen.
Ja, aber also hier unsere Jungs, die ja letztes Jahr dabei waren, Johnny und Grizzy, die sagten beide, das war schön, sogar teilweise wunderschön und es gab auch Passagen, da musste man mal ein bisschen tricky fahren und so, aber es war alles machbar und vor allen Dingen bist du auch durch die Rahmenbedingungen bist du ja auch eher sehr langsam unterwegs und sehr und achtest auf die Umgebung, auf die Landschaft und so. Und Bosnia, so verstehe ich das, da geht's viel echt ums technische Fahren auch, ne? Und das dann mit der großen Huiuiui manchmal, ne?
Ah, der technische Anteil hält sich sogar wirklich in Grenzen, würde ich sagen, aber es sind lange Etappen, es sind steinige Etappen und ich bin deshalb, muss ich ja ehrlich sagen, ich will meine BMW auch nicht hergeben, aber ich bin halt eben gerade, um auch als Motomatic unterwegs zu sein, wo ich halt alleine unterwegs bin und überall hinkommen muss.
Und mal schnell wo sein Jahr, muss, ne?
Ja, auf so eine 450er umgestiegen und ich muss sagen, du merkst deutlich den Unterschied im harten Gelände, was du auch körperlich leisten musst. Und eine Reise-Enduro im Gelände zu fahren, ist richtige, also Offroad-Fahren an sich ist ein Sport, ist ja Motorsport, das merken wir schon. Und das wird von vielen, glaube ich, oft unterschätzt, die halt sagen, ja, das ist Motorradfahren mit mehr Spaß oder im Gelände und da schwitzt man halt mehr. Ja, das ist aber eine richtige Sportart. Und wenn man da nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern auch seinen Spaß und den Muskelkater und alles reduzieren will und auch nicht am Abend völlig im Eimer sein will, dann muss man halt körperlich auch wirklich ein bisschen was tun und trainieren. Cardio und auch Muskulatur, ja, Beine und all sowas.
Ja.
Und wenn du das halt mit einer schweren Maschine fährst, die halt über 200 Kilo wiegt, die gibt dir auch ihr ganzes Gewicht als Feedback bei jedem Hobel wieder retour. Und das muss dein ganzer Körper abdämpfen und abarbeiten.
Ich hätte da mal so ein Beispiel, Ich bin bei einem Training gewesen. Das war ein Anfängertraining und da war ein Teilnehmer, da habe ich nicht gearbeitet, der auf jeden Fall hat das sehr unterschätzt, 2-Tages-Einsteigertraining, was ich auch jedem empfehle immer, macht lieber 2 Tage Training aneinander, das bringt euch unfassbar viel mehr als zum Beispiel 2-mal-1-Tag, so mal einen Tag hier, mal einen Tag da, 2 Tage am Stück, super geile Impulse und so und dann vielleicht selber ein bisschen üben. Und der jedenfalls, der hatte sich so verausgabt, das war gar nicht so krass, der hat das einfach unterschätzt. Mhm. Ich meine, wie viele Leute da draußen, die Motorrad fahren, haben eine scheiß Kondition, weil man, und jetzt, ich will keinem auf die Füße treten, Leute, aber man braucht zum normalen Motorradfahren, braucht man jetzt athletische Füße oder so, ne? Im Grunde genommen kann man ja so Motorrad fahren, dass die meiste Arbeit einfach das Motorrad macht und man selber maximal den Ständer hochklappen muss, ne? Und alles, was, klar, man kann auf der Straße sehr, sehr sportlich unterwegs sein, auf dem Motorrad arbeiten und so. Der hat das auf jeden Fall unterschätzt und der hat die irgendwie zweimal abgelegt und so, aber überhaupt nicht schlimm, weißt du? Aber hat immer diesen Fehler auch gemacht, die halten zu wollen. Und das ist ja ein Riesenfehler auch, ne? Dieses, also da gehen ja die Bänder auch kaputt, ne? Bei so harmlosen Sachen, wo du denkst, oh nein, ich will nicht jetzt, dass die umfällt und ich will nicht liegen und sowas, ne? Anstatt zu sagen, let it go, Alter.
Go, es ist ja auch egal, ob du groß, klein, dick oder dünn bist, aber du musst halt einfach ein bisschen Stützmuskulatur und sowas trainieren. Dein Körper muss einfach ein bisschen belastbarer sein und das geht richtig auf die Puste. Und wenn du dann noch heiße Temperaturen hast, wir hatten in Bosnien halt jeden Tag 30 Grad und mehr. Ja, das gilt für jeden, der in den Süden runterfährt, ob ich da jetzt irgendwo an der Adriaküste irgendwo langfahre oder im Landesinnern. Oder in Spanien, egal wo ich halt Offroad fahre, es ist halt warm, du schwitzt immens viel.
Ja, absolut. Ich meine, jeder kennt es, glaube ich, auch, wenn man dann abends im Zelt liegt und man ist nur Straße gefahren, in Anführungsstrichen nur Straße, und die Gelenke vibrieren, so Karpaltunnel oder wie das Ding heißt und so, merkst du, ne? Also komisch taub und so, einfach von den vielen Vibrationen, dies, das und so. Das merkt man ja schon. Gelände ist natürlich eine ganz andere Ansage. Vor allem, wenn ich dann den ganzen Tag bei dieser Hitze Steine, Geröll und irgendwas fahre, ne? Alter, da wird ja alles durchgeschüttelt. Ich bin da wie so ein, auf jeden Fall dieser Typ, ne? Wie gesagt, dem ist eigentlich nichts passiert, der war einfach nur komplett fertig mit Nerven und hat sich ein bisschen was verzogen, so, ne? Der sagte dann zu mir, sag mal, habt ihr vielleicht, also schöne Grüße, wenn du das hörst jetzt, ich weiß nicht, wie der heißt, sag mal, hast du vielleicht Schmerztabletten, ne? Und ich so, ja klar, ich habe Schmerztabletten dabei, ne? Painkiller ist bei mir hier Notfallausrüstung Nummer eins, ne? Ja, könntest du mir da was anbieten und so, ich habe nämlich vergessen und ich habe richtig Schmerzen und ich muss heute nochmal fahren, ne? Und ich dann so, ja klar, Buddy, ist wohl kein Problem, ne? So, also, und dann, ich hole die auf jeden Fall aus meiner Tasche raus, ne? Gebe ich ihm so diesen Blister, dieses Ding, wo die drin sind, ne? Und dann dachte ich mir, jetzt nimmt er sich da halt eine raus, ne? Nimmt er sich den ganzen Blister mit, ne? Und wie viel darf man eigentlich am Tag davon nehmen? Ich so, geil. Ich wollte dann auch nicht so scheiße sagen, so, Alter, könntest du mir vielleicht noch welche überlassen und so? Weil dann dachte ich mir, Mann, es sind halt nur so günstige Painkiller und ich wusste, ich brauch sie nicht an dem Tag, ne? Habe ich ihm die halt gegönnt, aber ich dachte, er nimmt sich da so eine raus, weißt du? Und, Ich so, ja, google das mal lieber mal, nicht, dass ich zu viel von einschüttest oder sowas, ne? Keine Ahnung, wie viel man nehmen darf davon, aber der auf jeden Fall hat ihn das mega geschockt und da musste ich eben dran denken, dass Leute, die halt das gar nicht gewohnt sind, ne? Es ist genau wie beim Skifahren auch so, es lohnt sich, Wochen vorher wenigstens ein ganz bisschen sich körperlich vorzubereiten. Ne? Man muss da ja nicht.
Weißt du, früher lief das doch andauernd, das gibt's gar nicht mehr. Skigymnastik im Fernsehen. Es gibt so dieses Telegymnastik. Ja, klar lacht man sich da kaputt. Oft sind das auch alte Videos. Oder es sind teilweise alte Leute, die das machen. Dann haben die irgendwelche rosa Leggings an und da wird dann im Stuhl lustig grinsend sich da bewegt. Aber wenn man sich mal echt die Mühe macht und macht das einfach mal so mit, dieses Training. Ja. Eine Viertelstunde oder was. Da glaube ich, dass ganz viele Leute
Oberschenkelding und so.
Das zwackt. Ja.
Das
ist aber sinnvoll.
Also so aus Trainersicht kann ich auf jeden Fall sagen, einer der Hauptgründe, warum Leute schlecht stehen auf Motorrad, ist nicht, weil sie es nicht besser wissen, sondern weil die Muskulatur das ungewohnt ist, ne? So hinten den Arsch raus und so und so.
So. Aber deshalb macht ihr doch bestimmt beim Training auch vorher ein bisschen Aufwärmprogramm, oder? Und so Dehnungsübungen.
Ja, Georg, das machst du, um die krassesten Verletzungen zu verhindern, aber da bildet sich ja keine Muskulatur.
Nee, das nicht. Aber damit das, was du an Muskulatur hast, damit das locker und geschmeidig und warm ist.
Klar, das machen wir.
Damit du dich überhaupt richtig bewegen kannst auf dem Hobel.
Genau, und da übrigens ist mir aufgefallen, also an anderen Kursen, an denen ich schon teilgenommen habe, da wird das manchmal so gemacht, da machen die das und dann machen die erstmal eine Besprechungsphase von einer halben Stunde und das ist auf jeden Fall sportwissenschaftlicher Quatsch, ne? Also dann, man darf nicht vergessen, du bist da nicht für die nächsten 3 Tage aufgewärmt, ne? Sondern man muss immer dran denken, auch so nach dem Mittagessen, ne? Lohnt es sich mal wieder ein bisschen, sich zu stretchen und so einfach. Ey, das sind diese Verletzungen, die einen so ärgern am Ende, ne? Diese blöden aus dem Standverletzungen, diese unter dem eigenen Motorrad liegen Verletzungen und so, da muss nichts Schlimmes passieren, aber blöde Sachen passieren da. Da zerrt man sich die Bänder oder keine Ahnung. Ne? Deswegen, also das, was du machst in deinen Kursen, in deinen Fortbildungen, beim My Medical Training, das sind ja im Prinzip alles Sachen, also korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, aber das sind alles Sachen, wenn es schon passiert ist.
Ne? Richtig. Es sind ein paar Sachen zum Thema Vorbereitung oder Reiseapotheke und Equipment dabei. Was kann man sich einpacken? Was sollte man dabei haben? Was sollte man vorher mit wem besprechen oder auch mit dem Arzt? Reisevorbereitung an sich so ein bisschen. Aber Ja, der körperliche Teil, muss man tatsächlich sagen, ja, das, ich habe da jetzt nicht irgendwie noch einen Gymnastikkurs. Aber vielleicht Aufruf an irgendeine Physiotherapeuten oder sowas von den Bären, wenn da einer bei ist, der sagt, hey, ich könnte da mal ein paar super Übungen zusammenstellen, ja, weil ich weiß, wie es geht, beruflich bedingt, und ich bin auch Motorradfahrer. Für die wäre doch was, oder?
So ein, du, wir haben ja hier Leute, die haben sogar Fitnessstudios, ne?
Ja, super. Liebste
Grüße. Meldet euch doch mal bei Georg. Vielleicht kann man dann Joint Venture
oder
machen.
Ja, ja, oder das könnte man doch dann irgendwie.
Ja.
Discord.
Discord, ne? Discord. Meldet euch doch mal beim
Discord-Gymnastik.
Ja, Discord. Das finde ich auch geil. Immer so morgens. So eine kleine App gibt es immer, wo so kleine Videos laufen. Mit uns beiden.
Damit dann alle schön Gummibären werden und nicht so, ja, steif sind.
Mann, ja, ey. Aber sag mal, Bosnia insgesamt, kannst du ein Fazit ziehen? Wir haben sehr positiv immer darüber geredet. Jetzt hast du gesagt, es verschiebt sich vieles und so. Zerrt das an der Qualität oder würdest, nee, du sagen, ist nach wie vor wahnsinnig
geil? Leider
geil. Leider geil, okay.
Leider geil.
Ja. Ich hab's befürchtet, ey. Musst ja doch hin.
Nächstes Jahr ist tatsächlich eine Woche früher. Das heißt, ich kann meinen Geburtstag sogar mal zu Hause feiern.
Ich hab tatsächlich, dann fällt ja auch meinen Geburtstag nächstes Jahr.
Achso, ich habe meine letzten drei Geburtstage entweder auf der Autobahn oder der Bosnia-Rallye gefeiert.
Ah, Geburtstage werden auch überbewertet.
Ja, das stimmt, man wird eh nur älter.
Ja. Haben die denn die Strecke dann wieder geändert? Ja, ne? Die wird immer so, einige Teile werden immer so leicht geändert.
Es ist immer eine andere Streckenführung. Klar geht's immer wieder an bestimmte Highlight-Punkte oder du fährst dann mal 10 Kilometer auf einmal das gleiche Stück, aber du kommst von woanders auf den Streckenabschnitten, fährst auch woanders wieder raus oder entgegengesetzt. Und es kommen auch wieder Highlight-Punkte dazu, es fallen wieder andere weg. Ja. Also du fährst weder an irgendeinem Tag noch in irgendeinem Folgejahr das Gleiche wieder vor.
Ja, ja. Wenn du da als Ambulance, als wie heißt, sagst du immer, First Responder heißt das, ne?
Ja, wie du es auch immer nennen magst.
Also es heißt immer Ersthelfer, so der Erste.
First Responder, Motorradik.
Ja, okay.
Teilnehmer mit einem erweiterten Verbandkasten.
Wie stellt man sich das vor? Bist du dann immer und überall oder fährst du hinten als Lumpensammler und hast so ein Funkgerät? Oder?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Größe vom Event an. Also bei der Bosnia, was ganz gut war, der Stefan als Veranstalter hat auch das Offroad Rescue Team. Das sind Polen, die sichern zwar in Polen auch den regulären Rettungsdienst mit ab, haben sich aber auch ein bisschen spezialisiert eben auf dieses Rallye fahren. Die haben 4x4 Fahrzeuge, sowohl Jeep als auch so kleinen Kofferaufbau. Die kennen sich speziell auch mit den Verletzungen aus. Die sind viel auf so Events, Illyria Raid, Breslau Rallye und all sowas auch im Ausland sind die immer vertreten. Und da ist auch immer die gleiche Truppe mit da unten bei. Die stehen dann an neuralgischen Punkten, wo der Veranstalter sagt, pass mal auf, du gehst an den Punkt, du an den und je nachdem, wie viel vom Starterfeld dann vorbei sind, zieht der den wieder ab und setzt den an einen anderen Punkt. Und ich mit dem Motorrad, die sind ja alle getrackt, die Teilnehmer. Und auf dem Handy können wir das auch sehen, wo wer ist. Also nicht namentlich, aber die Starternummern und sehen damit auch, wie sich das Feld verteilt und verschiebt und wo einer liegen bleibt oder so. Naja, und ich fahre eigentlich immer vorm Starterfeld morgens raus, kurz davor. Und hangel mich dann einfach so die Strecke lang. Und über den Tagesverlauf zieht das Starterfeld an mir quasi sukzessive vorbei.
Ah, okay.
Und
okay,
dann bin ich mit einer der Letzten, die am Schluss dann immer reinkommen.
Hast du mal lange Tage immer, ne?
Das sind sehr lange Tage, das stimmt. Die Abende sind auch dann stressig, weil Bike nachbereiten, dann kommen im Fahrerlager Leute nochmal, ich habe hier ein Hour, ich habe da ein Hour, du willst selber auch noch essen, dann Crew-Briefing, dann das Briefing für die ganzen Teilnehmer mit.
Wann besäufst du dich denn endlich mal?
Bitte?
Wann säufst du denn mal, so wie die anderen?
Besaufen geht immer dazwischen drin. Also. Oder was hast du? Ich habe verstanden, wann besäufst du
dich? Ja, das habe ich auch gesagt.
Also okay, gut. Ja, das kriegt man schon hin, so ein Togo-Bier und so, das geht schon.
Würdest du sagen, dass das Medical Training, was man machen kann mit dir, ist das für solche Events auch gut geeignet? Ist das auch kann das ein guter Teil der Vorbereitung sein?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist egal, ob du auf einem Event mitmachst oder ob du eigene Reise machst oder ob du nur am Wochenende zum Trainieren irgendwo in die Brandenburger Heide fährst. Also
ja,
soll jetzt nicht irgendwie doofe Werbung sein, aber ja, es ist so schnell einfach, was passiert, wo du einfach ein bisschen mehr Wissen brauchst als, oder was, wo dir mehr Wissen hilft als das, was du in dem normalen Erste-Hilfe-Kurs lernst. Auf der Bosnia war jeden Tag einer im Krankenhaus. Das ging schon am Anreisetag mit dem Abladen los.
Uiuiui, okay.
Und ging bis zum letzten Tag, ja. Das ist jetzt kein Hard-Enduro-Rennen oder sowas, ne?
Nee. Geht's überhaupt nach Zeit? Nee, ich glaube nicht.
Nee, gar nicht. Es ist eine simulierte Rallye. Von daher ist es für Leute, die einfach ohne Platzierungsstress, egal ob sie Schnellfahren trainieren wollen, Roadbook-Fahren trainieren wollen, Enduro-Wander machen wollen mit Roadbook oder GPS-Track. Mhm. Und ich nutze das Ganze halt auch immer, damit ich Roadbook fahre. Und das sind halt...
Genau, und Roadbook, hast du doch gesagt, ist auch digital eine Option. Ne?
Ja, auch digital. Ich denke, dass das auch mehr und mehr dieses klassische Papier-Roadbook vom Markt verdrängt, ne?
Ja. Ja, ich finde es für mich Endkunden finde ich es ganz cool, ehrlich gesagt. Ich verstehe dieses nostalgische und dieses ja echte Rallye-Feeling mit dem normalen Book, mit dem Papier. Aber ich meine, selbst die Profis und so stellen ja jetzt alle um auf digital und das ist nun mal die Zukunft. Ich finde es cool irgendwie, wir arbeiten ja gerade mit Dirty, arbeiten wir gerade an so einem Deal von so einem echt geilen Tablet, das man eben auch als Roadbook benutzen kann, mit Knöppes für einen Lenker und so.
Cool.
Was man aber auch als gutes Navi einfach auch benutzen kann, ne? Und was wirklich auch durable ist, was aushält, was einen Sturz aushält, was Staub aushält und Wasser aushält und so.
Sonneneinstrahlung und damit Hitze, weil dein normales Smartphone brauchst du dir nicht auf den Lenker klemmen. Ja, das merkst du ja schon, wenn du Straßentour machst oder du sitzt mal auf der Terrasse.
Ja.
Wenn da richtig die Sonne drauf ballert, schaltet sich das ab.
Wir brauchen da schon irgendwas, was Dakar approved ist, auf jeden Fall. Ja. Also was in der Wüste funktionieren würde, dann braucht man sich, glaube ich, hier in Bosnien keine Sorgen machen, wenn die da durch
wenn das die Profis bei irgendwelchen Wüstenrennen, na klar, dann glaube ich auch, dass das für alle anderen Breitengrade taugt. Also das auf jeden Fall. Aber bis jetzt sind die Optionen, die du hast, die kosten das Doppelte bis das Dreifache in digitaler Roadbook-Variante, ne? Teilweise.
Ja.
Außer du klemmst dir jetzt ein billiges Smartphone oben drauf, dann kommst du auf die gleichen Kosten mit der Bluetooth-Steuerung.
Ja. Ich sag mal so, wenn das Teil auch mein Navi ersetzt, und zwar gut ersetzt, ne? Also wenn ich dann nicht mehr so ein TomTom brauche oder so ein Garmin oder sowas, die kosten ja auch 500-600 Euro oder mehr, weiß ich gar nicht genau. Und das Ding kostet am Ende, sagen wir es mal, gute 1.000 Euro oder so, dann wird ein Schuh draus, finde ich, wenn du dann noch die Roadbook-Option hast. Und was ich halt geil finde, ist, wenn das zum Beispiel ein Android-System hat, dann kannst du ja, und das Ding ist geöffnet, da ist nicht irgend so eine komische branded Software drauf und sowas, dann kannst du ja auch deine eigenen Apps darauf machen. Und dann gerne noch mit das, also wie du merkst schon, wir haben viele Ansprüche daran, deswegen wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, so dass wir es verkaufen können, so, aber dann möchte ich gerne, dass da eine SIM-Karte reingehen kann. Dass man nicht immer Hotspot machen muss, so dass das Ding auch Internet
Dass du es wie ein normales Tablet nutzt. Abends im Zelt oder im Hotelzimmer ziehst du eine Netflix-Serie ein, zeigst beim Lagerfeuer wem die Fotos vom letzten Urlaub und dann klemmst du das Ding morgens auf den Lenker und lädst die Roadbook-App oder deine Navi-App und gibst Kette.
Ja, ganz genau. One for all. So ein Ding. Das wäre ein Traum für mich. Das würde ich gerne haben. Da hast du dann, weißt du, dann kannst du auch selber sagen, für welche Navi-App entscheide ich mich und sowas, ne? Das ist dann Open Source Android so. Dann kannst du da kurviger.de drauf machen. Dann kannst du da diverse Geomaps drauf machen für Offroad fahren, bla, bla und so. Richtig, richtig. Kannst du eine Wetter-App drauf machen. Und wie du sagst, kannst auch Netflix gucken. Kannst
Aber WhatsApp ihr müsst eins bedenken, ne, bei der Entwicklung.
Ja.
Es muss mit der Tatze bedienbar sein.
Das ist ganz wichtig. Ja, ernsthaft. Also es muss natürlich auch mit Handschuhen muss es bedienbar sein. Ne? Also solche Sachen, da musst du richtig raufpranken können. So, das ist alles wichtig. Und das ist nicht so ganz so einfach. Aber ich glaube, sich da im Rallye-Sport umzugucken, ist ein guter Ansatz. Weil alles, was ich bisher auf dem Markt gefunden habe, es gibt ja ein paar coole Ansätze und so, aber das ist alles nicht 100% gewesen. Und dafür ist es mir zu viel Geld dann, was die kosten.
Dinge. Also es waren auch tatsächlich ein ganzer Schwung Leute bei, die haben jetzt zum ersten Mal Roadbook gemacht oder zum ersten Mal auch digitales Roadbook, dieses E-Roadbook. Mhm. Die hatten aber tatsächlich diverse Probleme, immer mal wieder noch mit Sachen, dass die Kopplung zwischen der Bedienung am Lenker und dem Gerät bestehen bleibt. Dass die Funktion, dass der Schalter funktioniert. Gut, also bei anderen Leuten, wenn die einen halben Tag fahren und sich wundern, dass ihr Ding nicht mitläuft, GPS-Tripmaster, und du den dann erklären musst, ist der Flugmodus an von deinem Tablet? Ja, also man sollte sein Equipment schon einigermaßen mal irgendwie kennen oder in der Hand gehabt haben. Ich meine, du hast ja auch Leute, die haben das beste, teuerste Navi, und haben keine Ahnung, wie sie die Farbe vom Track ändern oder den ein- oder ausblenden, wenn sie für mehrere Tage Tracks kriegen und nur für den aktuellen Fahrtag das haben wollen. Oder überhaupt die Tracks vom PC draufgespielt kriegen. Ja, Leute, also irgendwie, das kann auch nicht alles der Veranstalter vor Ort euch jedem nochmal erklären, aber da läuft's manchmal drauf raus.
Und da könnt ihr auch nicht sagen, irgendwie, ich habe jetzt 500 Euro Stadtgebühr bezahlt oder so. Ja, ich weiß, aber nicht dafür, Digga, ne?
Ja.
Finde ich auch. Und weißt du, die gleiche Naivität legen ja manche an Tag. Ich finde es alles okay, so, man kann sich mal vertun. Ich überschätze mich permanent, aber man muss halt auch mit den Konsequenzen leben. Also wenn ich zum Beispiel, sag ich mal, so leicht fortgeschrittene Kompetenzen mitbringe und dann mit meiner fetten Tiger 1200 GS oder irgendwas da starte, mit Koffern dran am besten. aber dann muss ich mich nicht wundern, dass dann vielleicht jemand, der da als Guide arbeitet oder so, oder beziehungsweise als Streckenposten, oder auch du, dann sag, ich empfehle dir ganz klar, jetzt einfach hier nicht weiterzufahren, sondern hier irgendwie abzukürzen und jetzt zurückzufahren oder irgendwas oder so. Genau, und weiß ich nicht, hast du solche Erfahrungen da gemacht?
Ja, auch.
Dass Leute sich auch einfach krass überschätzt haben?
Total. Also es war jemand dabei, der hat nicht mal den nicht mal den Prolog zu Ende gefahren, weil er fix und alle war, oder war es der erste Tag dann? Ich weiß es nicht. Auch voll aufmunitionierte Reise-Enduro, ne? Vielleicht hat er auch einfach schlechte Verfassung oder irgendwas da gehabt. Du bist ja auch nicht immer gleich fit. Aber der hat einfach konditionell dann auch gesagt, sorry, war ein junger Kerl.
Ja.
Und ich habe den auch die Tage drauf, ehrlich gesagt, nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, der ist auch abgereist. Ich weiß es nicht. Also
ja, wenn man so reflektiert, sagt, das ist ja gut. Hart. Ja, schlimm ist ja nur, wenn man das selber nicht schnallt, weißt du, und dann...
Es ist ein immens hoher Teil an Reise-Enduros da. Dieses Jahr, lass es vielleicht 6 GS gewesen sein. Es waren tausende Tenere da in allen Farben und Formen.
Ja.
Es waren jede Menge KTM 97, 98 da, hier die mit dem Wespengesicht, die Maschine.
Ja, ja, ja.
Die
ja.
verdrängen gerade so ein bisschen die GS vom Markt.
Ja.
Also was jetzt völlig wurscht ist. Man ist ja auch cool, dass ich mal ein bisschen was Neues wieder
ja, tue. Ja, ich gönn's KTM. Ich bin ja von dem Design jetzt nicht so der Hardcore-Fan, sag ich mal.
Nee, die finde ich auch so doll.
Aber ich meine, für so eine Rallye ist das ein gutes Big Bike, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall.
Ey, wir haben auch ein paar Bären dabei, die haben ganz schön ihr Leid geklagt. Ich glaube, die haben ein Montagsbike erwischt.
Ja, keine Ahnung, ey. Da mag ich immer nichts zu sagen, nee. Weil das sind immer so Einzelerfahrungen, weißt du?
Ja.
Keine Ahnung. Also es ist bestimmt ein super Motorrad und man hört dann immer wieder hier und da Sachen, aber das hat manchmal auch mit Stückzahlen zu tun, ne? Ich meine, du hörst auch von GS hörst du auch, von BMW hörst du dies und das, und das liegt einfach daran, da werden halt sau viele verkauft. Und
die hatten auch schon Rückrufaktionen, so ist es nicht.
Ja, und von anderen werden halt irgendwie 200 Stück verkauft und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in deinem Umfeld ist, der was hat, relativ klein, weißt du? Das hat aber mit der Qualität ja gar nichts zu tun.
Also, nee,
da bin ich auch vorsichtig. Aber ich finde es cool auf jeden Fall, dass die benutzt werden. Also zum Beispiel, ich bin ja auch KTM schon gefahren im Gelände auch. Also auch die von denen. Und ich finde, die haben von Werk aus ein geiles Fahrwerk zum Beispiel, ne? Was echt rallye-tauglich ist. Also meines Erachtens so. Also gut Offroad-tauglich ist.
Okay.
Das finde ich halt mega. Und deswegen schön, dass die da bewegt werden und so. Geht denn viel kaputt eigentlich?
Ja, ich glaube, das hielt sich tatsächlich in Grenzen. Also die meisten Schäden waren platte Reifen, weil es halt sehr steinig ist.
Ja,
und boah, ich muss ja sagen, toi, 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 ne? Ich hoffe, ich mache einen Teufel nicht an die Wand. Ich habe noch nie einen platten Reifen beim Motorradfahren gehabt. Egal ob Schlauch, Mus oder schlauchlos.
Ist ja
bitte,
krass.
Bitte, liebes Karma, lass es so bleiben. Das wäre die absolute Pest. Bei 30 Grad am besten bist du noch allein unterwegs, irgendwo in der Walachei zu sitzen und einen scheiß Schlauch zu wechseln. Oh Gott.
Alter,
da graut's mir graut's von dem Liegen bleiben aus technischen Gründen mehr davor, als mich aufs Maul zu legen mit dem Mobile.
Da ist natürlich dann nice, wenn du eben schlauchlos fährst, ne? Und
ja, da waren aber auch welche bei, da war halt der Riss einfach so groß.
Ah, da kannst du auch keine Gummiwurst da reinknallen, dann bringt das nichts. Ah, scheiße, Mann.
Aber da ist natürlich auch wieder Strecke lesen und angepasste Geschwindigkeit eine kleine Hilfestellung.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben noch so gedacht, wo fährt man sich denn so einen Reifen eigentlich kaputt? Das kann natürlich immer passieren, da kann aber der berühmte Nagel liegen oder sowas, aber ich glaube, mir ist das auch noch nicht passiert, ne? Übrigens hier, ich klopfe auch mal ganz laut. Meine Felge bibbert auch schon davor, wenn ich mal mit so Eisen komme. mit so, wie heißen die?
Die Montiereisen, ja.
Montiereisen, ne? Mhm. Ich glaube, da hat meine Felge immer schon Angst vor. Also danach ist sie auf jeden Fall nicht mehr schlauchlos, wenn ich das gemacht habe.
Ja, du hast halt viel, gerade wenn du auf dem Balkan unten fährst, da ist es halt massiv steinig. Ich bin mal gespannt jetzt bei der GS Trophy, wenn die nach Albanien jetzt fahren. Wann ist das? 2 Wochen? Ja, ne? Ich glaube jetzt Anfang September.
Ja, ja.
Was da so die Reifenpannenstatistik macht.
Ja, bin ich auch gespannt, ne? Ich denke mal, das hat, du sagst ja mit Auge fahren, hast du eben gesagt, ich glaube, es geht ganz viel in die Richtung einfach, wenn es wirklich darum geht, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, nach Zeit zu fahren, dies, das und so, ne, dann passiert sowas auch mal eher, als wenn ich wirklich in der Lage bin, ein bisschen immer vorausschauend zu fahren und so, und vor allen Dingen, ja. Dann gönne ich mir auch nicht hier die allerspitzesten Steine und so und überlege vielleicht mal vorher, keine Ahnung, ich habe jetzt gut reden, so, mir ist das echt noch nicht, ich habe bisher immer echt Glück gehabt.
Und ich würde sagen, manchmal ist es einfach Pech, glaube ich.
Ja, manchmal ist es einfach Pech, ne? Da fährst du vom Hotelparkplatz. Übrigens, apropos Hotelparkplatz, ne, das ist eine Sache, die können wir auch nochmal eben reinschießen. Falls jemand jetzt überlegt, ob er oder sie nächstes Jahr dabei sein will, finde ich das mit das attraktivste Argument für die Bosnier ist dieses, dass du ein festes Hotel hast, wo dein Kram ist. Das finde ich mega geil.
Ja, es ist immer ein Punkt, wo es morgens los und abends retour geht.
Und nicht abends dein Zelt aufbauen musst.
Könnt ihr natürlich auch machen, Zelten, ja, aber...
Ja, nee, also nicht immer neu aufbauen musst.
Du ja, das ist richtig, ja.
Ja. Aber du bist ja immer wieder am, also sternförmige Touren machst du ja. Das finde ich richtig, richtig geil. Das ist totaler Pluspunkt. Ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit Breslau. Das ist ja schon nochmal
ja, eine
Rallye-Schippe drauf. Selbst ja, wenn du hier Adventure Class fährst.
Also Materialschlacht.
Ja, das ist eine richtige Materialschlacht. In der Adventure Class, also mit den Big Bikes und so, da fährst du ja nicht auf Plätze und auf Zeit, aber gibt es richtig Rallye-Betrieb auch bei der Breslau, aber selbst das ist knackig, richtig knackig, so schätze ich das ein und ich glaube, und dann musst du abends auch noch ins Fahrerlager und da wird nicht jeden Tag umgezogen, so du bist, glaube ich, immer so 2 Tage oder so an einem Ort, ne, fährst dann so.
Ich glaube, die haben nur einen Umzug drin, oder?
Ja, einen Umzug gibt's nur, genau. Mhm. Das geht noch, aber ich finde es in Bosnien attraktiver, dass man sagt so, Alter, da ist unsere Location abends. Und du kannst ja, das finde ich auch mega geil, du kannst ja auch dann wirklich zwischendurch sagen, ey, mir reicht es für heute. Ja. Ich fahre jetzt auf die Straße zurück, genau. Ich fahre zum Hotel.
Das kannst du machen.
Das ist wahrscheinlich maximal, wenn du direkt Straße fährst, maximal 1,5 Stunden, dann bist du zu Hause oder so, ne?
Ja. Es gibt einen Pickup-Service, wenn ein Bike liegen bleibt, wo du sagst, als Fahrer oder als Gruppe, wir kriegen es wirklich nicht mehr hin, weil es was Irreparables ist, was ich Getriebe, Motorschaden, ja, Felge ja, gebrochen ja. Oder so. Um Reifen müssen sich die Leute selber kümmern.
Ja.
Aber wenn es wirklich nicht mehr reparabel vor Ort oder im Gelände ist, dann gibt's da nette Leute, die mit ihren 4x4 dann kommen und dich holen und einsammeln.
Ja, und habt ihr dann da auch Möglichkeiten oder haben die Möglichkeiten, wenn Reifen kaputt ist und so, gibt es da so einen Service auch, dass sie da was verkaufen und so?
Ja, es sind immer mal wieder über den Veranstalter ein paar neue Reifen noch dabei. Der Schadmanuel von SWT Sports, der war auch als Teilnehmer dabei, der ist jetzt das erste Mal einer mit Gespann mitgefahren. Also der Manuel hat sein neu gebautes Boxergespann quasi da mehr oder weniger eingeweiht. Der ist da Strecken gefahren, Single Trails mit dem Gespann, mit dem Simo Kirsi sind die da gefahren. Ja. Das haben wir nicht geglaubt, dass das überhaupt da durchpasst. Aber die haben halt, wie sagt man, Eier aus Stahl, die zwei. Das ist echt geil. Ah, da haben die sich da durchgefahren. Gut, irgendwann war der Motor irgendwie frette, da hatten sie ein Problem mit. Ja, der hat auch ein paar Ersatzreifen auch mitgehabt. Und aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie, dass du einen Werksreparaturservice hast, die sagen, ach, hier, super, hast einen Getriebeschaden, klar, komm, wir zerlegen jetzt abends zusammen dein Getriebe. Das ist alles, da musst du dich halt selber drum kümmern, ne?
Ja. Ich habe eben noch so gedacht, es gibt bestimmt auch so ein paar arme Schweine, die am ersten Tag wahrscheinlich wegen solchen
auch. Gründen. Ja. Gibt's auch. Ja. Aber das kann dir überall passieren. Das kann ja auch sein, wenn du fährst in Urlaub, irgendwohin mit dem Motorrad.
Ja.
Und du bleibst einfach am ersten Tag liegen, weil du irgendeinen Mist hast, selbst wenn du vorher in der Werkstatt warst.
Ja, klar. Das kann natürlich immer passieren. Stimmt. Gerade auch da. Ein Nachteil ist natürlich echt die Distanz. Also von hier vor allen Dingen. Ne? Das ist ja selbst von dir ein ganz schönes Stück. Da musst du halt immer...
Also von Regensburg, ja, also zwischen Nürnberg und Passau, bin ich jetzt gefahren... Es sind 1000 Kilometer, 900 und ein paar gequetschte.
Mhm.
Und ich war durch diese Grenzsteherei... Ja, was einfach echt ein Krampf ist, weil die Grenzübergänge gerade nach Bosnien rein, das sind einfach alles einspurige Innerortsstraßen, selbst wenn du von der Autobahn runterkommst.
Ja.
Und ich habe insgesamt, glaube ich, an den ganzen Grenzen, die du kreuzt, 3 Stunden gestanden. Also ich habe 13 Stunden gebraucht bis runter.
Alter, ja, das ist krass.
Also da entweder zu zweit fahren oder halt Zwischenstopp irgendwo machen. Das ist der einzige Wermutstropfen da dran. Ansonsten würde ich gerne nach Bosnien auch mal im Winter fahren, zum Skifahren oder so. Oder weil es günstig ist, ist wunderschöne Landschaft. Oder selbst im Herbst oder im Frühling. Weißt du, überall die Wildpferde da, du kannst da super Mountainbiken. Selbst für Leute, die gerne mit dem Camper unterwegs sind, ist es richtig schön.
Bisschen verkannt so, ne? Also ja. Bosnien denken immer alle so ans Durchfahren maximal. Da denkt man vielleicht hier an Mostar, an die Stadt und so. Und ja, das war's dann so.
Mehr gut, Bosnien aber nicht. Mostar, da würde ich echt nicht im Sommer hin, weil da hat's 40 Grad. Mostar ist wirklich, das ist der Kochtopf auf dem Balkan.
Der Kessel, Alter.
Ja, ganz übel warm.
Naja. Georg, wir ballern ein bisschen was auf unsere Playlist zur Pause. Gibt es irgendeinen Song, den du diesen Sommer sehr gefrönt hast?
Oh ja, und zwar, pass auf, den habe ich seit langem mal wieder entdeckt.
Erzähl.
Und ich fand's sehr cool und ich glaube, der würde auch passen. One Day or Another. Warte mal, das Original war, ich habe immer den falschen Namen drauf.
Das Original kenne ich doch.
Kennst du, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir ihn schon drauf auf der Playlist?
Nein. Das ist ein guter Tipp. One Day or Another.
Ach, wie heißt sie denn, die gute Dame? Das habe ich, glaube ich, in unserem ersten Podcast schon gesagt, dass ich mir einen Namen nicht
Blondie. Kann.
Blondie, danke.
Von Blondie ist das, genau. Von Blondie, ja.
Die alte Rockröhre.
Nice. Von mir gibt's Two Princes. Den finde ich richtig gute Laune. Richtig gut. Yeah. Ja. Sehr nice. Dann hören wir uns gleich nach einer kurzen Pause wieder.
Ja, Kaffee,
bleibt schon dran.
Wir sind viel zu früh für ein Bier, ne?
Ja, das ist zu früh.
Ach komm.
Ja. Ach komm, ne? So, gut, bis gleich. Leute, da sind wir wieder aus der Pause zurück, ey. Und in der Pause habe ich gerade die Info bekommen, Stiefelwärmer sind im Angebot bei Luis. Da greift er doch mal zu, ey. Stiefelwärmer.
Tante Luise.
Denkt man sich so, wofür brauche ich denn Stiefelwärmer? Jetzt brauchen wir doch eigentlich nur beim Wintersport. Wenn man zum Beispiel mit Crossstiefeln unterwegs war und die sind nass geworden, die sind ja nicht wasserfest. Oder man hatte das Pech und stand mal so richtig im Wasser mit seinen wasserfesten Stiefeln. Das ist nämlich noch blöder, weil die gar nicht austrocknen.
Oder dann, so warm, dass die Füße so schwitzen, der Stiefel von innen vollläuft.
Ja, oder das, genau. Und gleichzeitig sind die auch desinfizierend. Frag mich nicht, wie die das machen, Georg. Das ist Magie.
Ja, das weiß Magie. Ich auch nicht.
Ja. Auf jeden Fall super Tipp. Kann ich euch nur empfehlen. Die gibt es auch von anderen Herstellern, glaube ich, im Dauerangebot und so. Ich weiß aber nicht, ob die auch diese Desinfektionsnummer haben. Du hast mir gerade erzählt in der Pause, Georg, du hast welche, die hängt man so rein. Das ist natürlich für unterwegs noch ein bisschen cooler, ne?
Da ist einfach so ein kleines, so ein 220-Volt-Stecker dran, der splittet sich Y-mäßig auf und am Ende hängt dann links und rechts so eiförmig mit Löchern drin, da ist dann ein kleiner Heizdraht drin, durch den die Luft zirkuliert und die hängst du einfach von oben in die Stiefel rein.
Ja, okay.
Und ja, über Nacht funktioniert es gut. Okay, wenn du natürlich komplett im Wasser gestanden hast, nicht, weil alles, was in dem dünnen Polster drin ist.
Ja, dann ist Feierabend.
Aber für mal so ein bisschen nass oder Schweißfüße oder sowas gehabt und dann klamme Stiefel.
Ich war mal in Albanien und da bin ich richtig in einem Fluss versunken und dann waren die von innen so nass, habe ich mir eine albanische Zeitung kaufen müssen. Hab natürlich kein Wort lesen können, aber die taugte gut, um meine Stiefel von innen wieder trocken zu kriegen.
Ich bin dieses Jahr auf der Bosnia wieder, als wir eine lange Uferkiesfahrt gemacht haben an einem schönen See, habe ich einen Helm und meine Weste ausgezogen und bin mit voller Montur einfach wieder komplett in den See rein. Das war sehr angenehm.
Ah, da habe ich doch mal ein Foto
gesehen.
Es war so
warm, nach einer Stunde ist wieder trocken. Gut, die Stiefel brauchen ein bisschen, aber.
Aber das ist herrlich dann, ne?
Ach, so großartig.
Das ist richtig fresh dann, ja. Georg, die Leute fragen ja immer in Bezug so, also wenn du zu Gast warst oder so oder zum Thema, fragen die immer, was soll ich mitnehmen an Kram, ne? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber es hat natürlich nicht mehr jeder im Kopf und so und die Frage ist auf jeden Fall wieder aufgeploppt. Gibt's irgendwie so Tipps, wo du sagst, ja, man kann hier von der Hook-Versicherung dieses Ding da mitnehmen, was man geschenkt bekommt, diesen kleinen Verbandskasten. Man kann sich aber auch schlauer anstellen und den ein bisschen pimpen. So.
Man kriegt von der Hook einen Motorradverbandkasten geschenkt? DIN 14167?
Wenn du so teure Fahrzeuge wie ich da versichert hast, mit Vollkasko, ja.
Okay, dann muss ich mal bei meiner Versicherung anrufen.
Nein, ich bin gar nicht bei der Hook. Aber ich habe ich wollte extra meine nicht nennen. Ich habe von denen aber so ein Kastengeschenk bekommen, so ein Motorrad. Und ist ja eigentlich ganz cool und so. Ist halt alles drin, was man so auch in der Küche hat, wenn man sich mal schneidet. Was nicht drin ist, gut, das gehört eigentlich auch nicht in den Verbandskasten. Was mir noch fehlte, war die Warnweste. Ich dachte immer, hatte ich aber keine dabei, das war ein bisschen doof. Die gibt's ja dann immer vor der Grenze, vor dem Land, wenn man eine braucht. Da gibt's die immer sehr günstig.
Ja, ganz an der günstig. Stelle.
so für super krass teure Preise. Aber kannst du vielleicht nochmal, können wir das nochmal auffrischen? Oder hast du vielleicht auch neue Erkenntnisse, wo du sagst, ey Leute, ganz im Ernst, das brauche ich ständig, wenn ich mal irgendwo helfe oder so. Oder das sage ich auf meinen Kursen, in meinen Kursen auch. Wir wollen ja die ganzen Kurse hier nicht spoilern. Ne? Wir wollen ja auch, dass ihr da hingeht. Aber ich sag mal, so ein paar Sachen grob ansprechen. Und gerade diese Sache, das können wir, glaube ich, machen. Ne?
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die kann man auf jeden Fall mal direkt spontan würde ich jetzt sagen, wenn ihr sagt, ich will mein Erste-Hilfe-Set fürs Motorrad oder fürs Auto oder für zu Hause überarbeiten, was ich auf jeden Fall direkt mal austauschen würde, in den meisten Sets sind diese aus Blech gepressten Scheren drin, ja, wo nur Kinderfinger reinpassen. Und da kann man den Pflasterstreifen mitschneiden oder vielleicht noch gerade so den Verband oder ein T-Shirt, aber ich würde sie eher als Kinderbastelschere bezeichnen. Da wäre die erste Empfehlung irgendwo... Ja, ob ihr das im Internet oder in irgendeinem Laden kauft, wie auch immer, schaut nach den Preisen. Seit Corona ist jeder Krempel, was auch nur an der Medizin zu tun hat, massiv im Preis gestiegen.
Ach krass, immer noch.
Schaut halt einfach, es wird so um die 4, 5, 6 Euro kosten. Gebt Kleiderschere oder Rettungsschere ein und die tauscht dann in eurem Verbandkästen einfach mal aus, auch zu Hause. Weil damit kann man dann schon mal ganz gut, die haben richtige Zähne drin, die sind aufeinander richtig gepresst. Ja. Und da passen die Schneiden, da kannst du auch eine Lederkombi mitschneiden und wir hatten jetzt letzten Event einen Sturz, die hat sich den Mittelfuß gebrochen.
Ja. Und der musste abgeschnitten werden und das
der
ging
Fuß
mit der Schere.
Ist abgeschnitten worden. Nein. Die haben den Enduro-Stiefel bis unten zu den Zehen mit dieser Schere aufgeschnitten. Die hat den 8 Euro vorher gekostet. Der war auch vorher bei mir im Kurs, hat sich die geholt und das ging krass. Sogar beim Enduro-Stiefel.
Jetzt bin ich beeindruckt.
Plastikkram sogar vorne.
Alter, das ist ja richtig krass. Das hätte ich ja nie gedacht, dass das geht mit der Schere.
Vielleicht hat er auch kräftige Hände, das kann auch sein.
Der Hulk, Alter.
Der Hulk, der ist ja grün war.
Krass, ey. Ja, ich, also ganz ehrlich, wer schon mal einen Bruch hatte, der oder die weiß ja, dass man am liebsten das Ganze niemals jemals wieder anfasst, ne? Weil wirklich alle Bewegung einfach nur scheiße wehtut. Und da ist man natürlich saufroh, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Sachen irgendwie abzukriegen, ne? Ohne...
Ja, das musst du natürlich überlegen, wo machst du das, ne? Weil egal, ob du den Fuß verletzt hast und umgeknickt, selbst wenn du nur dick ist, Stiefel einmal aus, kommst du nie wieder rein.
Nee, genau, das ist klar. Ja. Das ist ein guter Tipp.
Und dann musst du dir echt überlegen, wann oder wo mache ich das? Und kannst du einschätzen, ist der Fuß offen oder ist es alles noch die Haut zu? Muss ich da keine Wundversorgung machen? Dann lasse ich es lieber im Stiefel drin und guck, dass ich irgendwo hinkomme, wo wir den Ruhe ausziehen können, hochlagern und kühlen den Haxen.
Das war bei mir nämlich letztes Jahr auch, als ich diesen Sturz hatte mit meinen Bändern, dass ich mich auch entschieden habe, auf keinen Fall den Schuh jetzt auszuziehen. Weil ich wusste, ich muss noch zum Krankenhaus und ich wusste, ich kann noch fahren, also ich kann noch das Motorrad bedienen, so dass ich kein Krankenhaus und ich kriege das Motorrad hier noch weg, so bis zum Krankenhaus. Das waren so 6-7 Kilometer. Aber hätte ich den ausgezogen, ich hätte den nicht wieder angekriegt. Dann, weil
nein,
dann
das
pumpt er, dann pumpt der auf, so, ne?
Sofort. Ja, auch schon ohne richtig Antibiotika, wollte ich gerade sagen. Ohne richtiges Betäubungsmittel kriegst du das auch nicht hin.
Ja. Und obwohl es wäre natürlich, also ich habe mich insofern natürlich falsch verhalten, man hätte gleich kühlen sollen, ne? Ja, aber ich hatte auch gar nichts da zum Kühlen.
Das ist ja dieses, in welche Richtung entscheide ich mich halt, ne? Also kühlen ist schmerzlindernd und reduziert die Schwellung. Wenn er aber gut eng im Schuh sitzt, reduziert das auf der anderen Seite auch wieder die Schwellung. Aber wenn du dann halt noch stehst auf dem Bike oder sitzt und schaltest mit dem Fuß oder bremst, was ich, und bewegst den halt, pumpt es die Muskulatur trotzdem weiter Blut rein und es hilft der Verletzung in dem Fall aber auch nicht weiter.
Also hoch ist auf jeden Fall immer gut, ne?
So. Aber da muss man halt immer abwägen, dass sowas behandeln wir im Kurs dann auch ein bisschen. Du kriegst halt nicht für jedes Szenario die super 100% Anleitung. Mm. Ihr müsst halt manchmal improvisieren, dann müsst ihr überlegen, was ist das kleinere Übel, welches ich jetzt in Kauf nehmen muss. In deinem Fall tut jetzt weh, fahre ich aber noch irgendwie ein Stück weiter, bis ich irgendwo hinkomme, oder sitze ich hier jetzt irgendwo mitten im Wald, habe einen Stiefel aus und kann nachher aber gar nirgendwo mehr hin, außer auf einem Fuß humpeln.
Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, weil der Schaden war ja da und das Motorrad fuhr und ich wusste, dass das Krankenhaus irgendwie echt, ich glaube 7 Kilometer waren es entfernt, so, dann, das war eine Abwägung. Finde ich aber auch eine wichtige Ansage, so aus Sicht vom Medical Training, dass du sagst, was ich euch hier nicht anbieten kann, ist eine Schablone für alles, was passiert, sondern ich kann euch hier eure Handlungsoptionen erweitern, ne, und euch Sicherheit geben. So, aber ja.
Das hast du sehr schön formuliert. Sicherheit geben, Handlungsoptionen erweitern, eure Fantasie einregen, die ihr dann tatsächlich in manchen Situationen einfach braucht. Mhm. Ja. Was wir nicht machen, ist hier Überlebenstraining, Pilze sammeln, welche Bären kann man essen und aus Bäumen eine Trage bauen. Also das nicht.
Schade, Mann. Ich hätte sofort gebucht hier. Das ist ja mal Marktlücke, ey.
Ja, dann müssen wir halt einen mehrtägigen Kurs machen. Ja. Also Regenwürmer, du kannst da tagelang mit voll machen, mit Wenn- und Aber-Optionen. Ja, aber irgendwo muss man sagen, jetzt beschränken wir uns einfach auf die Themen.
Ja. Ey, hast du noch ein paar Tipps?
Genau.
Gibt's noch ein paar Globuli, die ich...
Also, Rettungsschere, soll. Kleiderschere. Ich würde diese Gold-Silberfolie, die Rettungsdecke, die kostet, je nachdem, wo sie kauft, maximal einen Euro, vielleicht einen Euro 20, mindestens eine zweite von reinpacken. Nicht nur, weil man mit der alles mögliche andere machen kann und selbst wenn mir beim Campen der Schlafsack nass wird hinten drauf auf der Gepäckrolle und ich lege mich dann damit da nachts rein, bevor ich friere, ob Unterlage für große Reparaturen, dass kein Dreck an Schrauben und alles kommt, wenn ich irgendwo im sandigen, dreckigen Gebiet unterwegs bin oder Sonnenschutz bei einer Panne, wenn du irgendwo sitzt und ewig warten musst, bis einer kommt. Also das Ding ist vielseitig einsetzbar, kann man auch für andere Seiten Sachen mitmachen.
Ja, also da ruhig auch.
Davon auf jeden Fall eine zweite Antwort, rein, ja. Mhm. Das finde ich ein ganz cooles Gimmick. Es gibt diesen selbstadhäsiven Wundverband oder also wer so Leukoplast kennt, diese Klebestreifen, die gibt's auch ohne Klebefilm drauf. Leute, die vielleicht schon mal mit ihrem Haustier, Katze oder Hund beim Tierarzt waren und da hat das Tier eine Infusion gekriegt oder ist irgendwo rasiert worden für eine Stelle, die machen das gleiche Band da drum, weil das hält auch auf Haaren, das hält auf nasser oder öliger Haut. Es ist natürlich nicht steril, ja, gut, aber das ist Pflaster auch nur bedingt. Schneide ich mir also irgendwo einen Finger, will ich irgendeinen Verband, eine Wundauflage fixieren, irgendwas damit. Und selbst wenn ich mir einen Haxen umknick und will einen Verband machen, der eine leicht Kompressionswirkung hat, da ist das ideal für. Das gibt's beim Drogeriemarkt, das gibt's im Internet zu kaufen. Auch in allen möglichen Farben mit Herzchen und Tatze drauf und grün und blau und breit und schmal.
Ja,
Coole Sache.
Also gerade dieses Problem mit, das hält nicht richtig und so, kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Das kennt man sogar aus der Küche und in diversen Schnittwunden.
Ja, und es hat eine leicht komprimierende Wirkung, also bei so kleinen Schnitten drückt es noch ein bisschen auf. Das kann man sogar zu eng anziehen, wenn man es will.
Ja. was hältst du, ich glaube, das ist so eine Frage, die ist genau situativ und so weiter, ne? Also ich meine, was man überhaupt selber machen kann und was nicht, ne? Das ist, glaube ich, eine Sache, das kann ich immer nur dann entscheiden, oder? Das, was gemacht werden muss, sollte man tun, kann man, glaube ich, sagen, ne?
Ja, das ist richtig. Also im Notfall, du kannst auch mit allem improvisieren, wenn du das gleiche Ziel erreichst damit.
Ja.
Die Frage ist nur, wie gut ist die Improvisation, mit welchem Improvisationsmittel gefährde ich irgendwie jetzt meinen Patienten dann da auch und wie gut oder wie lange hält das, ja? Also wir reden nicht von irgendwie MacGyver Luftröhrenschnitt mit einem Kugelschreiber oder sowas, ja? Aber wenn ich sage, ich schiene eine Fraktur mit dem abgebrochenen oder Fingerfraktur mit dem abgebrochenen Schalthebel oder eine Armfraktur mit dem, schraube ich halt den scheiß Kotflügel ab von der Enduro und leg da den Arm rein und verbind den. Im Notfall, wenn ich sage, den muss ich noch von A nach B bringen, dann ist das voll okay. Was wir halt noch machen im Kurs, da kann ich jetzt nicht sagen, kauft euch das, weil da muss man wirklich lernen, wie man damit umgeht, ist diverses Material, was halt bei Militär, Polizei und auch im Rettungsdienst genutzt wird, zum Stillen von starken Blutungen, was jeder legal kaufen und auch nutzen kann, das Schienen von Frakturen und Prellungen, das ist so auch das Hauptaugenmerk da drauf.
Was hältst du von Kleber?
Ja, die Frage kam auch schon beim Kurs, Schnittwunde und dann Sekundenkleber rein, ne?
Ja.
Es funktioniert. Wenn ich nichts anderes habe, klar, aber ich muss mir halt überlegen, will ich mir irgendwas, eine Chemikalie mit Lösungsmitteln in eine offene Wunde schmieren?
Ja. Ich hab Legende gehört, dass die bei der Army das bei der
Gehen tut das funktioniert ganz gut, wenn es ein kleiner Schnitt ist und so ein Kram. Ja. Also das schon.
Ja, hätte ich auch nicht so Bock drauf. Aber vielleicht gibt's nicht Kleber extra dafür, den man mitnehmen kann.
Ja, ich hab auch schon mal irgendwo so einen Wundkleber gesehen, aber ich habe noch nie irgendwo gesehen oder davon gehört, dass das irgendwie in einer ordentlichen Medizin irgendwo gemacht wird. Dann besorgt euch lieber Wundnahtstreifen. Ja, das ist die Alternative zum Nähen. Das kann man auch bei kleinen Schnitten oder Platzwunden an der Stirn oder irgendwie sowas nehmen. Die sind auf so einem hauchdünnen Bogen, also das nimmt nicht mehr Platz weg als halt ein Notizblockzettel im Verbandkasten. Und zwar so ein Zettel, nicht der Block. Das sind kleine Klebestreifen, mehrere Zentimeter lang mit eingenähten Fäden drin, die halt als Alternative zum Klammern oder Nähen, wenn ich irgendeine kleine Schnittwunde oder sowas habe oder einen Hau, wo ich sage, oh, das Pflaster ist blöd, das hält nicht, dann muss ich zusammenziehen, wie man es halt beim Nähen macht, da kann man die auch überkleben. Die stelle ich euch auch vor im Kurs. Kosten auch nicht viel, ist aber...
Also ich finde, das klingt so richtig anwenderfreundlich. Das wäre was für mich. Das ist ja wie ein Pflaster 2.0.
So. Genau, du hast keine breite Fläche, weil es alles ganz schmale Streifen sind, dann nimmst du halt sonst mehrere von.
Ja.
Ja, und dann machst du die Wunde sauber, trocken, drückst die beiden
wie so
Kanten zusammen, auch, genau, ne? So und unter Spannung ziehst du die drüber, dass es das halt zusammenhält. Und dann kannst du da ein sauberes Pflaster oder einen Verband drum machen.
Ja, ja. Würdest du eigentlich, das wissen ja die meisten, die schon länger dabei sind, du bist ja hauptberuflich auch so im, sag ich mal, Rettungsgewerbe, ja.
Gewerbe, ja.
Wonach würdest du eine Entscheidung treffen, wenn man jetzt auf Tour ist und in der Fremde ist und so, da behandeln oder zu Hause? Was wären für dich persönlich die Entscheidungsfaktoren?
Oh, ja, wie akut das ist. Also akut vor Ort auf jeden Fall. Klar, lebensbedrohlich und sowas, alles vor Ort. Wenn ich jetzt da irgendwo in einem Krankenhaus lande und sag, ich liege jetzt hier stationär irgendwo in Timbuktu im Klinikum und muss jetzt überlegen, soll hier eine OP kriegen, wegen mir nur einen gebrochenen Fuß oder einen Arm oder so, will das nicht, da muss man halt wirklich schauen, was kann man selber in die Wege leiten, dass man nach Hause kommt. Und da müsst ihr wirklich auch aufpassen mit euren Versicherungen. Auslandskrankenversicherung ist keine Auslandsrückholversicherung. Ja? Da müsst ihr gucken bei euren Versicherern. Habt ihr das mit drin? Die bezahlt euch dann die Kosten vor Ort oder erstattet euch die. Ja, da müsst ihr oft auch in Vorkasse treten vor Ort. Da müsst ihr gucken, habe ich genug Cash oder Leute mit drumherum, die mir das halt abholen können. Eine Bekannte, die hat ihre 3-4-monatige Tour gemacht und kurz vor Ende in Armenien oder irgendwo, er hat ein paar Leute getroffen, die sind zusammengefahren und den hat es dann schwer beim Verkehrsunfall erwischt. Mhm. Der lag auch bewusstlos Intensivstation im Krankenhaus, die mussten jeden Tag zum Geldautomaten, die mussten jeden Tag die Krankenhausrechnung bezahlen. Und natürlich ist das für die Monsterkohle da unten, wenn dann Europäer eine Krankenhausrechnung bezahlen kann oder nicht. Da wird auch die Rechnung anders aussehen wie für einen Einheimischen.
Ja, was ja auch
und grundsätzlich auch da okay wird man ist sich,
so, ne? So,
ja.
Ich finde es insofern okay, dass man sagt, ja, ich meine, klar, dafür hat man ja auch Versicherungen, aber man muss ja auch in Vorkasse gehen.
In der Regel bist du erstmal mit Vorkasse dran, ja. Und die werden sich auch nicht sonderlich Mühe geben, dir zu helfen, dass du schnell nach Hause kommst.
Ja, du bist ja eine Cash-Cow, Alter.
Aber ist ja verständlich.
Da wird abgemolken.
Ja, das so hart es klingt, aber so ist es. Und macht euch da echt vorher schlau. Welche Versicherung habe ich? Was deckt die ab? Wenn ich so ADAC-Mitglied oder irgendwas bin oder bei der DRF-Luftrettung bei uns zum Beispiel oder so und habe so eine Auslandsrückholversicherung, auch da müsst ihr halt gucken, das geht nicht von heute auf gleich. Da muss ich gucken.
Stimmt.
Den muss
also da ist jetzt auch nicht der, da ist jetzt nicht der Hubschrauber mit dem Georg drin, der einfach nur auf dich wartet. Das ist so, da gibt's auch noch andere. Ja, stimmt.
Man muss diesen Prozess irgendwie initiieren können, ja. Und dann kriegt man das auch schon gut hin, dass man sagt, okay, ja, ich werde jetzt hier akut versorgt. Ja, das ist soweit okay, ich bin stabil. Und wenn ich mir das entsprechend organisiert kriege, dann lasse ich mich halt nach Hause fliegen, um da mein Bein zu operieren oder so zum Beispiel.
Ich hab mal mitbekommen, also eine Sache wollte ich noch sagen, da kennst du dich wahrscheinlich auch sehr gut aus, diese Transportgeschichte. Also viele wägen, glaube ich, auch ab, wie stressig und schmerzhaft ist für mich jetzt ein Transport und bleibe ich da nicht lieber hier und lass alles erstmal wieder heile werden und so. So wie ich das mitbekommen habe die letzten Jahre, ich beziehe mich jetzt vor allem nicht nur auf Motorrad, sondern eben auch Wintersport, da passiert halt immer viel, da ist man eigentlich immer in der Fremde. Es gibt inzwischen so gute Transportmöglichkeiten für alle möglichen Verletzungen auch und so, ne? Wenn du eine krasse Beinverletzung hast oder sowas, also einen blöden Bruch und so, kompliziert. Es gibt inzwischen Fahrzeuge und Möglichkeiten, wie man einen da wirklich gut nach Hause geht. Aber, naja, in der Saison bist du nicht der Einzige oder die Einzige, die da transportiert. Ich denke mal, das wird bei euch ja auch so sein, dass ihr, also klar, es hatte mal alles Vorrang, was Richtung wahrscheinlich wie Wirbelsäule und so geht, ne, dass man da gerade ist. Da geht es nicht um Komfort oder sowas. Aber ich denke mal, wenn da Leute verlegt werden, du hast mir erzählt, du hast oft mit Verlegungen auch einfach zu tun, die dringend sind und so. Ich glaube, das sollte kein Entscheidungspunkt sein, ne? Wie stressig jetzt, sondern eher wie notwendig ist das.
Genau. Ja. Das wird auch medizinisch dann entsprechend genauso bewertet, wie notwendig das ist. Und da ist das egal, ob du jetzt irgendwo im Himalaya bist oder ob du in Österreich im Skiurlaub bist.
Wenn du diese
oder selbst am anderen Ende von deinem eigenen Heimatland.
Ja, klar.
Wenn das indiziert oder auch und auch vertretbar ist, dass du dann verlegt wirst, dann wird da schon geguckt, dass das auch klappt und nicht unter Schmerzen oder sonst was. Du bist dann ja medizinisch versorgt und dann da telefonieren Ärzte vorher miteinander. Da wird geguckt, okay, packst du das, passt das alles, bist du soweit stabil, ist deine Verletzung soweit stabil, dass man die auch schon transportieren kann oder muss, brauchst du für den Transport vorher Schmerzmittel, ja, dann ist ein Arzt dabei, wenn das indiziert ist, dann kriegst du auf dem Transport wieder was, wenn es wehtut oder so.
Also, kann ich da einen anderen Arzt auch zu Rate ziehen noch? Kann man dann irgendwie, weiß ich nicht, sich die Bilder geben lassen und wem schicken nochmal und so? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt sicherlich auch welche, die sind daran interessiert, dass du da noch einen Moment Geld lässt und so.
Also deine Bilder solltest du eigentlich, wenn die Röntgenaufnahmen oder irgendwas machen, solltest du die als Patient eigentlich schon bekommen und wem du die dann nachher gibst, ja, oder welchen Arzt du da konsolidierst, ist dann letztendlich deine Sache, ne? Klar, nimm mal das Beispiel, du liegst jetzt da irgendwo im Krankenhaus und hast so eine Auslandsrückholversicherung oder hast das angeleiert und zahlst es selber, wie auch immer, dann musst du diesen Prozess halt anleiern, indem du dich bei dieser Organisation meldest, die das machen. Die fordern dann von dir deine bisher bestehenden Krankenunterlagen von diesem Unfall ein. Also du musst denen die Kontaktdaten von dem Krankenhaus geben. Wo bist du? Wer ist mein Arzt? Dann nehmen die mit dem Kontakt auf. Heißt der Arzt aus Deutschland zum Beispiel mit dem Arzt da vor Ort. Ja. Eventuell auch mit Dolmetscher zur Hilfenahme. Dann will der halt mal wissen, was hast du denn da alles? Was haben die alles gemacht? Was liegt denn da vor? Und dann gucken die halt, ob der Transport durchführbar ist und wann die das halt auch machen können. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, das heißt, ich will jetzt nach Hause, du machst einen Anruf und zwei Stunden später steht da einer. Ja, das dauert
das mitunter
halt auch einfach ein paar Tage, weil genau wie du auch sagst, du bist nicht der Einzige, der im Ausland irgendwo liegt. Ne?
Ja, ja. Genau, da wird halt geguckt.
Manchmal sitzt du dann, landest du eventuell auch in einem ganz normalen Ferienflieger mit medizinischer Begleitung, in einem Abteil, wo dann der Vorhang zugezogen wird, ja. Manchmal schicken die direkt einen Learjet los, einen reinen Ambulanzflieger und holen dich.
Das ist krank, Mann.
Manchmal packen die dich dann aber auch ins Auto und dann fährt da irgendwer runter, die übernachten dann vorher eine Nacht und dann fahren die halt in einer Zweimann-Besatzung dich mit dem Auto über zwei Tage wieder nach Hause.
Überleg mal, was das, was da für Kosten hinter sind, ne? Ich hab das mal mitbekommen im Skigebiet, so ein Hubschrauberflug. Ne? So wie du das tagtäglich, wie teuer sowas ist. Da ist ja ein Taxometer, sag ich mal, eingebaut, der fängt bei vierstellig erst an.
Ja, ist schon teuer. Die Österreicher haben aber nochmal eine andere Abrechnungsvariante als hier in Deutschland.
Okay, die haben ja Skibonus noch, ne? Das ist auf jeden Fall krass und wenn man sowas vorstrecken muss, ne, und das ist ja nur so ein Beispiel, da reden wir halt nicht über eine 350-Euro-Rechnung, die du nachher einreichst, sondern da reden wir über Beträge, die die viele nicht mal eben auf der Kante haben. So.
Ich meine, da kommt es ein bisschen drauf an, was ist dir natürlich auch passiert und in welchem Land ist das. Ne? Also ich sag mal, eine Notaufnahmenrechnung auf dem Balkan wird nicht das gleiche kosten, wie wenn du hier in Hamburg in der Notaufnahme selber als Privatpatient bezahlst. Ne?
Ja, klar.
Logisch.
Aber dennoch, es läppert sich, glaube ich, schnell, gerade wenn du da irgendwie ein paar Wochen oder so irgendwie vor Ort bist, du musst operiert werden und sowas.
Und der administrative Aufwand, die Bürokratie, die du halt hast, das ist halt das, was dich dann auch noch echt annervt. Und wenn du selber gar nicht in der Lage bist, was zu sagen, weil du einen Schlauch im Hals hast und auf einer Intensivstation
liegst,
und du bist alleine auch noch gefahren, ich sage
ja
immer, fahr nie irgendwo alleine hin.
Ja, mein Reden.
Dann hilft dir keiner. Dann sammelt dich irgendein Bauer ein oder was. Der eine, der Bekannte da, der hatte jetzt halt Glück, dass da irgendwo gerade eine Militärpatrouille ihr Verbandzelt irgendwo in der Ecke stehen hatte. Da hat der Bauer den hingekarrt mit denen. Da ist der erst versorgt worden und die haben den dann weiter ins Krankenhaus gebracht und all sowas. Und aber wenn du keinen da unten hast, der dich kennt, der weiß, wen rufe ich denn im Notfall an, mit wem nehme ich den Kontakt auf, wer kann mir denn von den Freunden und Angehörigen in Deutschland jetzt helfen und zuarbeiten, dass wir den heimkriegen, was für einen Arzt hat der denn, wo ist der denn versichert, der ganze Scheiß halt.
Das ist so und ein Baustein, von dem Fahrt nicht alleine Paket, ne? Ich hatte erst mit wem über Instagram länger Kontakt, der hat mich ja gefragt, so wie sieht es aus, ich will alleine Balkan-TED fahren und sowas und was hast du für Erfahrungen, kennst du Leute, die mir da was zu sagen können und so. Und dann sage ich immer als erstes, ey, ich würde es nicht machen. Ich würde es alleine nicht machen. Und zwar, weil, so wie du sagst, ey, es geht gar nicht darum, ob du fahren kannst oder so. Es kann sein, dass ich im Verkehr einfach jemand anders auch wegbounce und so.
Das ist eine super häufige Unfallursache im Ausland. Ja, auch gerade so Touren, auch im Iran oder der Mongolei. Die stoßen mit einem, die rennen Vieh da rein. Ja, du wirst von irgendeinem besoffenen LKW-Fahrer über den Haufen genietet. Und wer hat mir das jetzt letzte Woche gesagt? Die waren in Afrika unterwegs auf irgendeiner Tour und in ganz vielen Dörfern ist es von Kindern eine Mutprobe, wenn da mehrere Biker langfahren oder Fahrzeuge, zwischen den Autos durchzurennen, die Straße zu kreuzen als Mutprobe. Oh und Gott, dem Gott. Einen ist, die waren unterwegs in Marokko oder irgendwo oder Tunesien und dem ist dann ein Kind durch die Gruppe gelaufen, ja, und natürlich, klar, die fahren dann mit 50 oder irgendwas durch so eine Stadt oder ein Dorf, voll erwischt, mit dem Lenker am Kopf, mit dem Boxermotor beide Beine gebrochen und so, ne? Klar hast du irgendwie nichts mit dem Kind da zu tun, in dem Sinne, die haben sich trotzdem mitgekümmert und zugesehen und all so ein Kram.
Na klar,
und,
du willst ja noch die Augen
zu machen. Eine Woche später können, so. Rannte das mit Krücken wieder lachend darum, dann haben sie es im Krankenhaus besucht und so weiter. Scheiße für das Kind, ja, aber du weißt ja nicht, was dir da alles bei passieren kann. Also das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Offroad- oder Motorradfahrer bist oder nicht.
Nee, eben. Ich würde es aber nicht machen. Und Leute, hier vielleicht, nehmt doch diesen Podcast hier mal als Anlass, um mal zu checken, wie seid ihr eigentlich für sowas abgesichert, ne? Und das hat Georg ja eben nochmal gesagt, das fängt schon bei Touren an im eigenen Land. Einfach mal schauen, was ist da jetzt drin? Man wiegt sich da, glaube ich, schnell in Sicherheit. Und in der Regel ist das nicht teuer im Monat. Und klar, es sind Risikoversicherungen, die kriegt man nicht zur Rente ausgezahlt oder so. Aber ey, es geht halt um euch, ne? Und das ist schon ein Punkt. Das denkt man immer hinterher. Ey, ich hatte jetzt, das ist ganz andere Baustelle, ich hatte jetzt einen Rechtsstreit die letzten Monate. Will ich gar nicht im Detail erzählen, so mache ich vielleicht mal an anderer Stelle. Aber das war so teuer jetzt, ne? Und ich musste auch einen großen Teil davon bezahlen, weil ich keine Rechtsschutzversicherung hatte. Hätte ich die gehabt, hätten die das alles. Ich brauchte aber in den ganzen Jahren meines Lebens noch nie eine. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ich bin halt jemand, der sich nicht streitet. Ist alles cool. Aber du kommst irgendwann in Situationen, da bist du auf gewisse Dinge angewiesen. Alter, und Rechtsschutz, zumindest was Verkehr angeht, würde ich jedem empfehlen. Ihr müsst ja, also wenn ihr jemand seid, der mit dem Nachbarn nicht streitet, ist okay, so, ne? Aber Verkehr ist echt eine gute Sache, weil ihr ja auch zu Unrecht, ne, einfach mal beschuldigt werden könntet. Und manchmal ist die Beweislage so, dass man da nicht nachher sagen kann, nee, ihr seid 100% entlastet, sondern ihr müsst einen Teil übernehmen, weil das sich nicht beweisen lässt, so. Das ist die eine Sache, aber viel wichtiger ist natürlich Gesundheit an der Stelle. Und ey, so eine Auslandsgeschichte, die man oben drauf packt, das sind meistens ein paar Euros. Aber wenn ihr einmal im Leben was habt, einmal reicht es schon, dass ihr diese ganzen Kosten im Prinzip wieder raus habt, so, ne? Und wenn ihr nie was habt, das ist auch schön. Da kann man sich auch freuen.
Stimmt. Ja, man kann sich mit allem immer tot absichern oder tot versichern, sag ich mal, dass du sagst, oh, wie soll ich denn das jetzt alles noch bezahlen? Ja, klar, Versicherung klar, und das hier und da und dann noch aufs Sparbuch und, ja.
Du musst ja auch nicht immer Chefarztbehandlung und sonst was nehmen. Aber
eine Auslandskrankenversicherung kostet zweistellig im Jahr, glaube ich. Ich glaube, sind das nicht sogar nur 12 Euro im Jahr oder 15 oder 20?
So ein Tipp, du hast eben schon ADAC gesagt, solche Sachen, wenn man eh irgendwo im Club ist oder zum Beispiel bei gewissen Kreditkarten gibt's das manchmal so als Zusatz und so. Richtig. Da einfach mal checken, das ist manchmal ein ganz kleiner Aufpreis. Und manchmal habt ihr es auch schon und wisst es gar nicht. Und dann, weißt du, dann vercheckt man es auch so. Dann irgendwann so, ach, das hätte ich damals einreichen können. Ja, schön.
Also mal mit einem Nervenwhisky hinsetzen und mal das nervige Kleingedruckte lesen.
Ja, so ungefähr.
Ja, oder? Also da aufpassen, das gehört halt zu einer Reisevorbereitung mit dazu. Nicht nur, wie erreichen mich Leute, wie erreiche ich irgendwo Leute, bin ich allein unterwegs oder nicht, werde ich getrackt oder nicht, ja, wenn ich da bis dahin kein Lebenszeichen von mir gebe, wissen dann zumindest Leute in 5000 Kilometer Entfernung, wo ich liege und können mir Hilfe schicken, wie bin ich versichert, ja, also normale Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, Auslands Rückholversicherung, das sind alles unterschiedliche Sachen. Hockt euch da echt nochmal sonst hin und macht euch da schlau. Mir geht es auch immer auf den Keks, genau wie Steuererklärung auch.
Super langweilig. Ja, super
aber langweilig. Es sind leider manchmal echt.
Und negative Themen auch irgendwie, ne? Es ist ja, immer negativ belastet.
Lässt sich schneller was Negatives zum drüber reden finden als was Positives, weil man irgendwie schneller ins Diskutieren drüber kommt.
Schön ist ja, wenn man es nicht braucht, wie gesagt. Ne?
Ja.
Ich habe so ein, habe ich schon mal erzählt, so ein Pieper, so ein GPS-Tracker, ne? Mhm. Ein Satellit. Ziemlich nice und so, zahlt man so ein kleines Abo für. Dafür kannst du aber Satelliten nutzen, um zu kommunizieren. Unter anderem kann ich da kostenlos SMS mit versenden an Leute, wo einfach nur drin steht, mir geht's gut und so. Und da bin ich unabhängig vom Netz. Und das, liebe Leute, ist in manchen Teilen Deutschlands schon mal ein Vorteil. Also ernsthaft, ich meine, ich könnte da überall auch in den abgelegensten Orten, Norwegen, ich weiß nicht was, wo am Arsch, wenn da irgendwas ist, kann ich immer sagen, ich brauche Hilfe und so. Und da gibt es unter anderem auch so einen Red Button, auf den kann ich drücken und dann kommt die Kavallerie. Dann kommt tatsächlich, es gibt einen weltweiten Verband, ich weiß nicht genau, wie das heißt und worunter das läuft, ich habe mir das alles mal reingezogen. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, kann man mal nachhören. Jedenfalls kommt dann irgendwie im schlimmsten Fall echt ein Hubi und der macht Hubschrauber-Einsatz und holt euch dann da weg. Das ist geil, das machen die auch, aber ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du was zu sagen, ob du davon schon mal was gehört hast, Jörg, aber das große Aber ist, dieser Einsatz, der ist da nicht mit finanziert, mit diesem Abo. Dieses Abo lässt mich nur dieses Gerät benutzen. Das heißt, wenn meine Versicherung zum Beispiel Bergungen nur bis 5.000 Euro oder so bezahlt oder auch 20.000, so eine Bergung kann schon schnell mal teurer werden, wenn es kompliziert wird. Also wenn ihr irgendwo wirklich so richtig am Arsch seid, ne? Dann reden wir über ganz andere Beträge und so. Und ich habe das nicht mit drin gehabt. Ich habe das dann erst gecheckt und dachte mir so, hey, der Pieper bringt mir ja nur was, wenn sowas auch mit abgesichert ist, ne? Ey, da zahle ich jetzt auf dieses Abo irgendwie, ich weiß es nicht, 20 Euro drauf und bin da jetzt bis 100.000 Euro oder so für Bergung abgesichert. Und weißt du was, Georg? Das alleine gibt mir ein sicheres Gefühl. Und ey, das ist es doch wert, oder?
Ja, was ich denn nur weiß. Ich wollte gerade sagen, da gibt's doch bestimmt, meine ich, gäb's nämlich auch eben diese Dienstleister, die diese Versicherung, die Bergungskosten mit anbieten. Aber mit diesen PLBs, Personal Locator Beacon, ja. Wie auch immer man die nennt, GPS-Tracker, da gibt's so viel verschiedene, da kommen immer wieder neue auf den Markt. Wir sprechen das in dem Kurs auch mal kurz durch dieses Thema, aber da muss man einfach gucken, genau, was taugt mir, welche Funktionen hat das Gerät, will ich mir das nur einmalig holen, nutze ich das quasi einmal im Jahr, jeden Sommer für 3 Monate, ja, also mache ich ein Jahresabo oder mache ich halt nur ein On-Demand-Abo, also da müsst ihr euch einfach schlau machen, aber so ein GPS-Tracker System ist schon eine geile Sache.
Ja. Seht ihr, Georg ist auch der Meinung, mit der das sagt. Ne?
Unbedingt.
Aber da hast du nichts mit zu tun mit solchen oder kann es sein, dass die auch euch dann
Nee, das wird alles entsprechend gesteuert und dann die lokalen oder zuständigen Rettungsleitstellen alarmiert und die.
Also doch, also es könnte sein, dass ein Auftrag bei euch reinkommt, der darüber läuft. Also das kriegst du gar nicht.
Ja, also gut. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Wanderer oder irgendwas oder ein Motorradfahrer, klar, dass der irgendwo da im Bayerischen Wald liegt oder so und das Ding hat dann ausgelöst oder hat da drauf gedrückt, was eigentlich in unseren Breiten eher selten der Fall ist, weil die meisten Leute einfach einen Notruf wählen. Aber klar, das könnte auch passieren. Oder ein Wanderer, der so ein Ding mit hat und drückt da drauf, weil er nicht sagen kann, wo er ist. Und darüber kriegt dann unsere. Das geht ja über zentrale Dienstleister,
genau.
Die diese Satellitensignale aufarbeiten und die koordinieren das dann entsprechend.
Ist jetzt nicht so wie in so einem Hollywood-Film, dass es so eine Organisation gibt, die überall auf der Welt so Stationen hat und nur darauf wartet, dass einer auf diesen Knopf drückt, sondern die arbeiten dann mit den lokalen Rettern zusammen, ne? So muss man sich.
Ja, das ist ja wie wenn du jetzt dein Audi oder BMW, E-Call oder was weiß ich, was es da für Notrufsysteme gibt.
Ja.
Das landet dann in der Audi-Zentrale, die gucken dann, okay, wo ist das? Die setzen sich dann mit der entsprechenden Stelle in Verbindung und die Rettungsleitstelle, die schickt da Leute hin. Das macht nicht Audi, dass die den Rettungswagen dahin schicken.
Genau.
Die koordinieren das quasi von oben, bis sie wissen, okay, die jetzt das eigentliche Business da betreiben, die sind jetzt informiert und haben alles, was sie brauchen.
Mann, Georg, ey, ist immer fein, mit dir zu quatschen, finde ich, über diese Themen.
Ja, auch so.
Wir hatten zwar heute jetzt nicht so ein zentrales Thema, aber wir haben uns so lange nicht gehört, ey, da mussten wir erstmal ein paar Sachen wieder bequatschen. Und wenn wir schon mal miteinander reden, finde ich es einfach immer geil, dass ich da Expertise habe, ey, wo man mal ein paar Sachen fragen kann, die einem immer schon so interessiert haben.
Ich hoffe, ich bin auch für nicht so ernste Themen zu haben.
Ich weiß. Deswegen machen wir uns einen Retro-Podcast.
Ich will auch mal mit Whisky trinken.
Da müssen wir aber zu einer anderen Tageszeit podcasten, ey.
Ja, ja, oder wir sagen den Leuten einfach, es wäre 20 Uhr und nicht mittags.
Mache ich ständig eigentlich. Ich nehme immer nur morgens auf, eigentlich vor der Arbeit.
Ja. Ich kann auch gar nicht nüchtern arbeiten. Fällt mir gerade der Kuli
runter. Ja. Du hast wahrscheinlich auch wie diese Bernardina bei der Bergrettung immer so ein Fässchen um Hals.
Immer. Ist aber nicht für den Patienten, sondern für uns.
Ja, du, man kriegt ja Dinge zu sehen, du, da muss man manchmal einen Schluck nehmen. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte. Du hast ja gesagt, die Phobie-Saison, die hat wieder richtig gestartet. Mit Corona war da natürlich auch so ein bisschen Pause drin und so. Wenn man jetzt so ein Training machen möchte mit dir, so ein Medical-Training, ja, wie kann ich das machen? Wo finde ich dich? Und hast du vielleicht direkt was im Angebot irgendwie, wo man sich noch anmelden kann?
Ja, also ihr könnt natürlich gerne so entweder mich selber kontaktieren, ob über ein Discord oder über info@endulance.de. Wir können das ja unten in die Notes reinschreiben, oder? Kontaktmöglichkeiten. Genau. Der Mammutpark, bei dem war ich im Frühjahr auch schon mal, der veranstaltet das dieses Jahr auch wieder und hat mich dazu eingeladen. Da könnt ihr das auch buchen über den Mammutpark, wo der Howie Howison ja natürlich auch sein Offroad-Können an euch weitergibt. Da wäre am 3. Oktober direkt nach dem Electric Ride Event ein nice Termin mit also, Plätzen frei. Also man könnte eigentlich diese halbe Stunde von da weiterfahren und hängt den Feiertag noch dran.
Also wir sind ja restlos ausgebucht beim Electric Ride Event, aber an alle, die dabei sind, vielleicht einfach den Tag danach nochmal so ein Training machen mit Georg. Übrigens, du bist auch vor Ort, können wir ja schon
ich
mal spoilern.
Ich bin auch
beim
Electric Ride, ja genau. Bin ich sehr gespannt.
Und zwar nicht als First Respond, sondern wirklich als freier Mensch. Da freue ich mich sehr.
Ich darf da machen, was ich will.
Ja, du kannst halt eher die Leute demolieren und dann.
Ja, wenn sich einer wehtut, hole ich natürlich schon ein Bärchenpflaster. Ich habe tatsächlich Bärchenpflaster dabei.
Das ist süß.
Die nehme ich auch wieder mit. Aber es tut sich da bitte keiner weh und wir trinken da schön zusammen ein Bierchen und ich fahre halt dann am nächsten Morgen am 3. zeitig in der Früh rüber zum Mammutpark, baue da auf und da geht dann von 8:30 bis 6:30 das Offroad Medical Training los, da sind noch Plätze frei. Wie gesagt, da läuft die Anmeldung im Mammutpark.
Machen wir auch in die Shownotes.
Genau. Da gäbe es dann sogar Verpflegung mit und so ein Kram. Und wow. Wir haben ja auch mal vor, irgendwie, dass wir das im Winter machen oder in eurer Garage in Bremen vielleicht.
Das machen wir auch.
Eine kleine Runde.
Da wollte ich gerade sagen, da müssen wir, glaube ich, keine Werbung für machen. Das Ding ist jetzt schon gedacht, ausgebucht.
Aber was halt wichtig wäre, ich werde mir jetzt mal so langsam Gedanken über ein paar fixe Termine machen.
Ja.
Was mir aber immer lieber ist, wenn sich irgendwelche Leute, die Interesse haben und in einer Ecke irgendwo nah beieinander wohnen, wenn die sich zusammentun und sagen, pass mal auf, wir wären hier 4, 5, 6, 7, 8, würden das gerne machen, dann machen wir da einfach was aus, weil wenn ich einen Termin mache und da melden sich 2, 3 nur drauf und das ist 500 Kilometer weg, dann findet der Termin irgendwie nicht statt und dann muss man das wieder hin und her.
Ja.
Das werde ich auch mal machen. Es wird im Winter wird es auf jeden Fall in der Hessen-Fulda-Region eingeben. Ja. Und im Rheinland wird es einen Termin geben. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt und ihr seid ein paar Leute, sagt Bescheid, schreibt mir einfach.
Das ist doch eine geile Sache.
Mach mal was aus.
Ja, überlegt euch das mal. Es ist eine Investition in euch und eure Reisen. Immer. Und sowieso gut. Denn das vieles von dir, also das ist ja erstmal mega geil, dass du es so spezifisch machst für unsere Bubble, für uns Motorradreisende. Dennoch, viele Dinge sind Sachen, die man einfach immer im Leben, im Alltag gebrauchen kann. Ne? Dinge, aus die man auch so immer wieder auffrischen kann. Ne?
Ja, das schon. Also das ist jetzt, wie gesagt, wir sind ja immer themenmäßig recht Offroad-lastig unterwegs. Ne? Das ist jetzt klar, das Kurskonzept ist jetzt nicht speziell allgemein auf den Motorradfahrer ausgelegt, sondern doch eher auf die sich fernab so der normalen Zivilisation, wo nach 10 Minuten der Rettungswagen da ist, bewegen. Dementsprechend machen wir halt auch die Themen und sowas. Aber es schadet auch dem normalen Eiskaffee-Rundenfahrer nichts. Auch für den Mountainbiker ist es eine super Sache, weil der da im Prinzip eher noch unter den Offroader mitfällt und die Verletzungsmuster die gleichen sind. Und es ist halt eine Fortbildung. Ja, das ist nochmal wichtig zu sagen.
Ja.
Es ist kein Erste-Hilfe-Kurs. Wir machen das Ganze als Fortbildung aufbauend auf euer Erste-Hilfe-Kurs-Wissen, weil ihr sollt da was Neues lernen. Ich will euch da ein bisschen fordern. Ich mache euch da auch ein bisschen Stress. Wir haben Wundsimulation und Kunstblut mit dabei.
Und die sind hart, sage ich euch. Die sehen sehr echt aus. Ich habe das schon live gesehen.
Ja, also es ist nichts zum Ekeln. Ich will auch keinen da vergraulen, aber ich will halt auch so das machen, das ist meine Intention bei so einem Kurs. Es bringt nichts, wenn ich einen Kurs in Watte packe, damit er in der echten Situation dann funktioniert und dann sagt man dann in echt, geht nicht.
Aber Georg, ich finde das insofern sehr gut, dass du auch sagst, natürlich immer so nach einer Triggerwarnung und so, aber dass ihr dann sehr offen über Sachen sprecht, die passieren können und wie die auch aussehen und so. Ne?
Damit ich bin Rheinländer, ich rede da Klartext.
Ja, damit man vielleicht... also richtig auf so eine Situation vorbereiten kann man sich ja hundertprozentig nicht, aber damit man manche Dinge einfach schon mal gehört, gesehen, sich vorgestellt hat und vielleicht nicht einfach anfängt, in Ohnmacht zu fallen, sondern dann weiß, okay, jetzt gilt es, gewisse Dinge zu tun und die werden jetzt getan. So, ne?
So kann man sagen,
ja. Ich finde es saugeil immer noch. Ich möchte das Projekt auch weiterhin gerne unterstützen. Tactical Medical Training heißt das so?
Offroad Medical Training.
Offroad.
OMT.
Ja, OMT. Ja, so heißt es nämlich. OMT, genau. Das gut merken und einfach mal auf den Link klicken und denk dran, Georg macht das. Das finde ich immer wichtig zu sagen nochmal, du machst das alles nicht hauptberuflich und so. Das ist alles vor allem aus Leidenschaft und so. Das heißt, du bist jetzt auch nicht eine Firma, wo man sonst wie Ansprüche stellt, sondern das ist alles vom Motorradfahrer zu Motorradfahrer. So, das finde ich irgendwie wichtig zu wissen, wenn man auch mit dir in Kontakt tritt und so. Du bist einer von uns, ganz normal, und machst das, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. War das auch ein schönes Schlusswort, oder?
Oh, wunderbar.
Georg, ey, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Wir machen auf jeden Fall dieses Jahr noch. Das bietet sich auch in der dunklen Jahreszeit sehr gut an. Machen wir unseren Retro-Podcast, da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
Das wäre echt eine Idee.
Wir machen noch Event Horizon auf jeden Fall die Folge. Vielleicht sieht man sich ja bei einem deiner Events. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass du demnächst mal wieder im Norden hier bist, bei uns kleinen
Morgen. Ja, spätestens in 5 Wochen beim
Electric Ride. Ja, gut, das ist Mitteldeutschland. Für mich. Ne? Für dich ist Norden. Für dich ist krasser Norden, ja. Stimmt.
Hat die aber tatsächlich mal noch vor, vielleicht dieses Jahr noch im Herbst an die See oben zu fahren.
Ja, siehst du. So wird dann Schuh draus. Ne? Leute, ey, schön, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Oder halt, wenn ihr Bock habt, werdet ihr Unterstützer bei Patreon. Da gibt's feine Folgen. Jetzt kam am Wochenende gerade eine Schrauberzeit XXL raus. Da ging es rund um die Honda Dominator. Also das ist mal eine geile Folge geworden. Mit 3 Dominator-Fahrern und ehemaligen Fahrern. Geil. Und da gab's auf dem Discord einen richtigen Impact, wurde jetzt nochmal drüber gesprochen, wer nicht alles gerade auch eine fährt oder gefahren ist. Dieses Bike ist total unterschätzt und ein tolles Offroad-Bike übrigens. Man kann da ganz tolle Umbauten machen. Und darüber wird sich fast 2 Stunden lang unterhalten. Da seid ihr mal gespannt, ne?
Gut. Sauber. Man sieht sie leider nur noch sehr selten draußen.
Ja. So wie alle diese alten Bikes. Aber so ist es, ne?
Aber Shoutout an alle, die alten Bikes pflegen und auf der Straße halten.
Genau. Ja, alle, die dominieren da draußen. Tschüss, sag ich mal.
Haut rein.
Bis dann. Ciao.
at night. No, I miss my girl at home, but I got you to this on my own. Rest your life.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.